Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Willkommen zum Abgefahren-Podcast, eine neue Episode. Mein Name ist Axel und wie ihr schon aus dem Intro wisst, bin ich nicht der einzige Moderator dieses Podcasts. Bevor ich aber meine beiden Co-Moderatoren begrüße, haben wir einen Gast und der wird natürlich zuerst begrüßt. Wir haben es geschafft, endlich jemanden im Rentenalter zu einem Interview zu überreden. Herzlich willkommen, Frank.
Hallo, ihr drei. Vielen Dank. Ja, da muss ich doch jetzt sehr lachen. Ich bin schon wieder bei euch. Mensch, das ist ja, was für eine Ehre. Freut mich total. Grüß euch.
Hallo Jan, hallo Thomas.
Ja, moin, ja. Ihr drei, muss ich ja jetzt sagen.
Hallo in die Runde.
Sehr schön, dass du wieder da bist. Du warst vor zwei Episoden zum Thema Einbruchschutz schon mal bei uns und heute geht es um das Thema Wohnmobildiebstahl. Da bist du auch bei uns und da freuen wir uns sehr drüber.
Mhm. Schön, danke.
Die dich und deinen YouTube-Kanal vielleicht noch nicht so gut kennen, weil sie zum allerersten Mal jetzt hier eine Episode Abgefahren-Podcast hören. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer ist denn der Frank?
Der Frank ist der Frank Depping aus München. Ich fahre einen großen Bürstner, so fange ich auch meine Videos an in einem YouTube-Kanal, bei dem es darum geht, meine Erfahrungen mitzuteilen. Meine Erfahrungen mit Technik, mit Umbauten, mit Autos allgemein. Ich berichte ab und zu von Messen. Ich gehe schon mal die ein oder andere Kooperation ein, die mich aber in der Meinung nicht behindert. Und ich möchte einfach einen Mehrwert bieten für meine Zuschauer. Genau.
Und du bist ein ganz netter Kerl, haben wir festgestellt auf dem Treffen.
Das stimmt. Ja, ich komme mit euch auch so halbwegs aus. Das funktioniert ganz gut. Wir sehen uns ja auch ab und zu so. Und wollen wir die Zuhörer eben aufklären, was das jetzt mit Rente auf sich hat oder wollt ihr da noch zukommen?
Ich wollte eigentlich auch intervenieren und wollte eigentlich sagen, eigentlich ist es kein Gast, der irgendwie im Rentenalter ist. Das passt irgendwie nicht.
Das früheste Rentenalter ist ja 63, ne? Gesetzlich. Mhm. Ja. Also um es aufzuklären, ich war, jetzt muss ich sagen, ich war Fluglotse und die Fluglotsen arbeiten in der Regel bis 55 Jahre und dann lässt so ein bisschen die kognitive Leistungsfähigkeit nach und in die Lücke zwischen 55 und dem frühesten Rentenbeginn mit 63 setzen sie sich dann zu Hause hin, fangen einen Tag später an zu schaukeln im Stuhl und bekommen eine Übergangsversorgung. Das ist eben die Zeit zwischen nicht mehr arbeiten müssen und dem Eintritt in die Rente. Davon kann man immer noch sehr gut leben und dann mit 63 geht man ganz normal in die Rente. Und ich habe jetzt ein bisschen noch überzogen, ich bin bald 57 und höre dann nach 9 Jahren Übergangsversorgung auf, mit 65 gehe ich dann ganz normal in die Rente. Das ist der Hintergrund, ich bin also kein richtiger Rentner, aber ich arbeite nichts mehr, jetzt habe ich Zeit.
Zum Beispiel für Interviews beim Abgefahren-Podcast.
Genau, aber das mit dem Kognitiven ab 55, das ist jetzt interessant, das betrifft mich jetzt ja auch, da muss ich mal...
Müsstest du mit deinem Arbeitgeber reden, ja.
Genau.
Der Jan hatte auf jeden Fall einen sehr schönen Übergang gebaut, nämlich, dass wir uns beim Podcast-Treffen an der Mosel getroffen haben. Und das ist auch das Erste, was wir sagen wollen, dieses Jahr gibt es ja wieder ein Treffen an der Mosel, übrigens auch wieder mit Frank. Und es sind noch 2 Plätze frei. Also wenn ihr da Bock drauf habt, bitte guckt mal in die Shownotes und auf unsere Webseite und da schreibt ihr uns dann bitte eine Mail, meldet euch an und dann seid ihr vielleicht dabei. Okay,
zurück zum Thema. Jetzt doch noch mal warte ganz kurz. Ja. Wenn jetzt in der Zeit natürlich 2 sich schon melden und dann dein Mail kommt, werden wir eine Warteliste aufsetzen und dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen und wer wie vielleicht noch kurzfristig absagt oder vielleicht trotzdem dazukommt oder wie auch immer. Also, meldet euch trotzdem. Wir schreiben mal erst eine Warteliste und gucken dann weiter. Mhm. So, auf ins Thema.
Genau, auf ins Thema. Und das Erste, was mich beim Thema Wohnmobildiebstahl total interessiert hat, war die Frage, wie häufig ist das denn? Denn ich hatte bis heute Morgen keinen Schutz vor dem Diebstahl von dem Fahrzeug. Und ich glaube, Thomas und Jan, ihr auch nicht, oder? Habt ihr irgendwas in der Richtung zusätzlich?
Oh, so ein ganz klein bisschen passiver Schutz, so würde ich es mal formulieren. Da kommen wir ja später noch zu.
Okay, okay.
Rudimentär.
Du meinst, dass jemand das klaut oder dass das versicherungstechnisch abgedeckt ist?
Nee,
was war jetzt der Hintergrund deiner Frage?
Versicherungstechnisch, da gehe ich von aus, dass das so ziemlich jeder
ja,
macht.
Ja, genau.
Das ist ja die Teilkasko, aber genau. Ich meinte über Versicherung hinaus.
Ja, ich hoffe mal, dass mein Discounter-Fahrzeug niemand haben will.
Ja,
ist auch eine Strategie.
So habe ich das auch gesehen und habe gedacht, naja, es ist ja versichert, ne, so. Aber es ist ja so, dass die Fahrzeuge inzwischen auch deutlich teurer geworden sind und zu dem Aspekt kommen wir auch noch. Ich habe auf jeden Fall mich gefragt, wie häufig ist das denn, dass so ein Fahrzeug gestohlen wird? Und da habe ich ein bisschen recherchiert und das ist eine sehr schwierige Frage, weil es da auch sehr unterschiedliche Antworten gibt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht wäre es ja hilfreich, jemanden zu fragen, der sich auskennt. Und das LKA Niedersachsen, der Herr Motz, der war so nett, mir ein Interview zu geben und das spiele ich mal ein.
Herr Motz, es gibt etwa 800.000 Wohnmobile in Deutschland. Wie viel Diebstähle gibt es denn pro Jahr?
Das lässt sich nicht genau beziffern. Das Problem ist, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik man nicht zwischen Wohnmobilen, Pkw und zugleich unterscheiden kann. Das heißt, alljährlich die Zahlen, die veröffentlicht, beziehen sich auf Kraftwagen. Das Bundeskriminalamt hat jedoch für das Jahr 2022 eine Sonderauswertung gemacht und die veröffentlicht. Da wurden die Zahlen für Wohnmobile beziffert, roundabout 462 insgesamt. Ich muss dazu jedoch sagen, die Fallzahlen nennen sich die Sachen auf Dauer abhängigkommenden Wohnmobile. Das heißt, das BKA hat aus der polizeilichen Sachfahndung die Zahlen erhoben und das bedeutet, dass das Fahrzeug zum Ende des Berichtsjahres, also Ende 2022, noch in der Fahndung drin war. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Wohnmobil im Laufe des Jahres geklaut wird, aber dann aufgrund weiterer polizeilicher Maßnahmen wiedergefunden wird und dem eigentlichen Eigentümer zurückgebracht wird, fällt das nicht mehr in die Statistik. Von daher gehe ich persönlich davon aus, dass die Zahlen im Jahr höher sind als 462.
Ah ja, okay, danke für die Erläuterung. Gibt es denn bestimmte Aufbautypen, also Alkoven, teilintegriert, integriert, Kastenwagen, das sind ja im Wesentlichen die vier. Gibt es welche, die besonders beliebt oder unbeliebt sind? Können Sie das sagen?
Es hängt auch so ein bisschen von den Zulassungszahlen ab. Sie hatten angesprochen, über 800.000 wurden gesichert. Wenn man allein schon sieht, dass in den letzten zwei Jahren, gerade beim Fiat Ducato, über 40.000 Fahrzeuge zugelassen worden sind. Und bei Citroën ebenfalls um die 24.000, lässt sich auch feststellen, dass dort halt ein riesen Fahrzeugbestand auf der Straße ist. Dementsprechend sind das auch so die beiden Hersteller, die am meisten von Diebstahl betroffen sind.
Okay, danke. Können Sie was zur Aufklärungsquote sagen? Also wie viele Wohnmobildiebstähle können aufgeklärt werden in Prozent?
Man darf jetzt nicht halt schwer erheben oder mitteilen, so aus meinen persönlichen Gesprächen und Erfahrungen würde ich schätzen, dass die Aufklärungsquote insgesamt so bei circa 15-20% liegt.
Okay, das ist ja noch nicht so hoch. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es nie wieder aufgefunden wird, doch recht hoch.
Ja gut, Aufklärungsquote, sozusagen man hat einen Täter ermittelt. Also
Das
ging sozusagen zu den Beschuldigten vor. Es ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, so ein Mobile wieder aufzufinden, als dann erstmal so einen Täter festzustellen. Also von daher gibt es schon entsprechende Maßnahmen, die auch technisch möglich sind, das Wohnmobil wieder ausfindig zu machen und dem eigentlichen Eigentümer zurückzuführen. Also da sind, sage ich mal, die Quoten vielleicht schon ein bisschen höher, der Zurückführung im Vergleich zu der Täterfeststellung.
Ach so, okay, ja, danke. Gibt es aus Ihrer Sicht bestimmte Orte oder Plätze, wo die meisten Wohnmobile gestohlen werden? Also sind es eher Campingplätze, Parkplätze oder ist es von der Haustür weg?
Grundsätzlich sind die meisten Entwendungen wirklich im unmittelbaren Bereich der Wohnanschrift. Also eine nächstangelegene Straßenkreuzung direkt vor der Haustür. In einigen Fällen sicherlich auch vom Grundstück, aber der Großteil der Diebstahl findet halt auf als irgendwelche Parkplätzen oder halt Straßen in unmittelbarer Wohnnähe statt. So Campingplätze ist eher weniger betroffen, weil auch dann das Entdeckungsrisiko so hoch ist für die Täter.
Hm. Wenn jetzt so eine unmittelbare Wohnortnähe oft sich zeigt, da gibt es ja den Begriff Homejacking. Was ist das und spielt es bei Wohnmobilen eine Rolle?
Ja, beim Homejacking spricht man davon, dass die Täter mit dem Originalfahrzeugschlüssel wegfahren, diesen aber zuvor nicht aneignen, indem sie in das Wohnhaus, in die Wohnung einbrechen. Also man wird sich sozusagen erstmal Zugang zur Wohnung verschafft im Haus, durch jedenfalls so am Haus die schwächste Stelle, das ist meistens die Terrassentür, die dann aufgebohrt, aufgehebelt wird und ist der Täter erst einmal im Wohnhaus drin, macht er sich auf die Suche nach dem Originalschlüssel und dann folglich das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel zu entwenden. In dem Bereich oder die Segmente Wohnmobile spielt das eigentlich jedoch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Da sind die Zahlen sehr, sehr gering. Man muss aber auch sagen, dass gerade in diesem Phänomenbereich die Zahlen generell die letzten Jahre sehr rapide runtergegangen sind aufgrund der Veränderung der persönlichen Lebensumstände, aufgrund der Corona-Pandemie, einhergehend mit der vermehrten Möglichkeit zum Homeoffice, sind die Menschen noch öfter zu Hause. Und daher ist für den Täter auch weniger die Gelegenheit, dann dort einzubrechen.
Das ist verständlich, ja. Jetzt gibt es am Markt natürlich verschiedene Schutzmaßnahmen, die auch meistens relativ teuer sind. Mir fallen im Wesentlichen GPS-Tracker und Alarmanlagen ein. Ihrer Erfahrung nach werden Wohnmobile mit GPS-Trackern oder Alarmanlagen weniger gestohlen, beziehungsweise bei GPS-Trackern dann besser wiedergefunden? Hilft das?
Es hilft auf jeden Fall. Auf jeden Fall zur Wiederfindung. Ein GPS-Tracker ist halt keine Sicherungsmaßnahme, um den Diebstahl halt zu verhindern. Aber es ist eine gute Möglichkeit, ein Fahrzeug wieder auffinden zu können. Das muss man auch schon mal klar sagen. Ein sicherer, guter Diebstahlschutz lässt sich auf jeden Fall umsetzen, indem man eine Kombination zwischen mechanischer Sicherung und elektronischer Sicherung wählt. Also nur allein das Fahrzeug vom Einbruch zu schützen durch eine mechanische Sicherung, dann aber im Fahrzeug selber nichts Elektronisches einzubauen, macht den Täter einfach. Von daher empfehlen wir immer also eine Kombination aus beidem, um halt den Diebstahlschutz ein bisschen zu erhöhen. Dies kann eine Diebstahlwarnanlage sein, in Kombination mit einem GPS-Tracker. Nur einen reinen Tracker würde ich persönlich nicht empfehlen, sondern wirklich in Kombination mit einem entsprechenden Alarmsystem. Und da gibt es halt auf dem Markt viele Hersteller, Sie haben es angesprochen, es kann auch sehr kostspielig sein. Aber am Ende muss sich halt jeder selbst klar sein, wie viel Geld er in den Preisschutz seines Fahrzeuges investiert.
Gibt es über die Empfehlungen, die Sie gerade ausgesprochen haben, noch weitere Sachen, die Sie als Diebstahlschutz allgemein empfehlen?
Ich hatte es angesprochen, es gibt halt mehrere mechanische Möglichkeiten, speziell für das Segment Wohnmobil, in dem man zum Beispiel eine Radkralle optisch installieren kann, Lenkradkrallen, Pedalkrallen, und zum Beispiel Möglichkeiten. Man kann das Fahrerhaus zusätzlich mit Schlössern sichern, Schwerstangen. Das sicherlich erschwert auch das Wegfahren, aber erstmal auch das Einbrechen in das Fahrzeug. Und jeder Einbruchschutz, den man vorfällt, tätigt, hat auch eine gewisse Auswirkung auf die Entwendung und kann diese schon mal erschweren. Und man muss halt wirklich versuchen, den Täter so ein bisschen Zeit von Uhr zu nehmen, weil alles, was er nicht hat, ist Zeit. In der Regel dauert so ein Diebstahl, wenn das wirklich schnell geht, 3 bis 5 Minuten. Und wenn jemand doch erst 5 Minuten braucht, um sich eine Versicherung ganz zu machen und die zu überwinden, dann wird es schon mal eng, weil das Entwicklungsrisiko immer höher wird.
Ja, herzlichen Dank für diese guten Informationen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Sehr interessant. Ja, vielen Dank, Axel, dass du das Interview aufgezeichnet hast für uns. Und ja, vielen Dank an den Herrn von der Kripo, der uns das so wunderbar erläutert hat. Fand ich sehr interessant, was Statistiken angeht, aber auch was die Tipps angeht, die wir ja gleich im Einzelnen dann hier noch abarbeiten werden.
Ja. Ich fand erstmal auch spannend, diese als Laie, dass man da die völlig falschen Begriffe benutzt, ne? Also
Diebstahlstatistik, dass da nur die Sachen drin sind, die dauerhaft gestohlen sind und die, die wiedergefunden werden, zählen dann nicht mehr. Oder Aufklärungsquote bedeutet eben, dass man einen Täter ermittelt hat und so. Also fand ich schon ganz spannend, dass man so als Laie, also wie ich jetzt eben, dann auch die falschen Begriffe nutzt. Und die werden dann ja auch teilweise eben so von anderen zitiert, dass das eben eine niedrige Aufklärungsquote hat und so. Ja, gut. Aber wenn das Wohnmobil da ist und ich nicht weiß, wer es geklaut hat, ist vielleicht auch okay für mich. Ne? Also das Wichtigste ist vielleicht nicht, den Täter zu finden. Ne? Genau. Ja.
Spannend fand ich auch die Tatsache, dass tatsächlich im Umkreis des persönlichen Umfeldes offensichtlich die meisten Diebstähle stattfinden. Und das bestärkt mich echt in meiner Theorie und auch in meiner, sag ich mal, in meinem Aktions, wie sagt man,
in deinem Verhalten,
dankeschön Frank, dass ich unser Mobil hier bei uns zu Hause mit den Maßnahmen, die mir zur Verfügung stehen, tatsächlich sicher. Und das fühlte sich am Anfang irgendwie ein bisschen komisch an, aber ich glaube, mein Gefühl hat mich da offensichtlich nicht getäuscht. Und wir hatten ja die Episode 64 zum Thema Einbruch. Da verweisen wir auch nochmal sehr gerne drauf. Da haben wir ja schon mal so ein paar Maßnahmen hier auch mithilfe von Frank erläutert, was man gegen Einbruch des in das Wohnmobil tun kann. Und heute setzen wir das eben fort, was wir gegen den Diebstahl tun können.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, das sind Wohnmobile, die im öffentlichen Straßenverkehrsraum geparkt werden, ne, so wie es bei dir, Thomas, das wissen wir jetzt halt, aber auch ja ist, ne, dass du eben nicht auf deinem Grundstück irgendwo einen schönen Carport hast, 4 Meter hoch, wo das Ding drunter steht. Und das ist, glaube ich, gemeint mit in unmittelbarer Wohnortnähe.
Ja.
Ich hatte auch extra nochmal gefragt, also wir hatten vorher ein bisschen gesprochen und hinterher, wie man das so üblicherweise bei Interviews macht. Und er sagte also, diese Variante, dass es vom Grundstück gestohlen wird, ist relativ unwahrscheinlich, weil das einfach... Okay. Die Nachbarn wissen alle, dass der
das da nichts Entdeckungsrisiko
verloren, genau, so, dass der da so nichts hoch. Verloren hat. Das ist einfach was anderes, als wenn jemand auf dem öffentlichen Straßenparkplatz irgendwo, der vielleicht in der Nähe ist, dann dahin gehen. Ne? Da darf jeder auf dem Bürgersteig langlaufen. Das fällt auch nicht auf. Ne?
Ist sicherlich immer ganz spezifisch, was die Örtlichkeiten angeht. Ne? Wie verwinkelt das ist, wie einsehbar das Ganze ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können diese Maßnahmen, die wir in Episode 64 und auch heute hier besprechen, die sollte man immer ergreifen und da sollte man, glaube ich, nicht schlampig sein und das irgendwann mal weglassen.
Ich hab mich in vielen Maßnahmen wiedergefunden. Kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen.
Ja, wir kommen jetzt gleich auf die Maßnahmen zu sprechen. Ja, genau. Was mir noch aufgefallen ist, als ich mich noch weiter damit ein bisschen beschäftigt habe, dass der VW-Bus, das ist, glaube ich, so eins der beliebtesten Fahrzeuge. Das führt, glaube ich, die Diebstahlstatistik recht gut an. Und wenn man also wissen will, ob so ein Diebstahlschutz irgendwie was bringt, dann muss man einfach in den VW-Bus-Foren mal ein bisschen recherchieren. Also die haben das Problem, glaube ich, massiv. Ja, die sind sehr begehrt, die Sachen, und sind ja auch recht hochpreisig. Genau, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich da schlau zu machen, ob es funktioniert oder nicht. Okay. Jetzt wissen wir, wie wahrscheinlich das ist. Er hat gesagt, 464 bei 800.000, das ist ein halbes Promille. Also das ist echt mal wirklich richtig wenig. Also jedes 2000. Wohnmobil, dann hat er gesagt, ja, aber das ist wirklich nur Diebstahlstatistik, die dann wirklich auch weg sind, die wiedergefunden werden. Also selbst wenn man das mal verdoppelt, liegt man so ungefähr im Promillebereich. Ne? Also so ein Promille ungefähr pro Jahr der Wohnmobile werden dann ja ungefähr, so könnte man jetzt mal mutmaßen, ne? Das ist eine Mutmaßung und keine Statistik, gestohlen. Ne? Das, damit man mal ungefähr weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Finde ich schon gar nicht so wenig, und es gibt auch so eine, ja, wie soll ich das sagen? So eine Art Statistik von einem Anbieter von diesen Trackern, der das auch nochmal regional aufschlüsselt. Und danach sind halt Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen so die Schwerpunkte und führen auf jeden Fall ganz stark an. Und dann kommt, glaube ich, Baden-Württemberg, Bayern und dann die restlichen Bundesländer. Also es gibt dann auch nochmal regional sehr, sehr starke Schwerpunkte. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil in Nordrhein-Westfalen ja auch sehr hohe Dichte an Personen ist. Entsprechend ist die Dichte an Wohnmobilen auch recht hoch. Und die Grenze nach Holland beispielsweise ist recht nah. Und Belgien, Frankreich kommt man schnell hin. Ja. Juli, Dann lasst uns mal weg von der Statistik und mal hin zu den Schutzmöglichkeiten. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem passiven Schutz an, wie wir es letztes Mal auch beim Einbruchschutz gemacht haben. Und ja, Thomas, du hast gesagt, du machst da schon was im Rahmen deiner Möglichkeiten und wolltest da beim passiven Schutz einsteigen. Los geht's.
Ja, tatsächlich, weil ich gebe ja zu, und da beginnt auch schon mein leicht schlechtes Gewissen, ich habe nicht sehr viel an Maßnahmen hier aufzubieten, deswegen bin ich da relativ schnell durch. Wir hatten es ja in der Einbruchsepisode, diese Kettensicherung an den Türen, die habe ich. Das ist ja auch passiver Schutz. Mhm. Und wenn wir jetzt ins Wohnmobil gehen, also gehen wir mal davon aus, man ist ins Wohnmobil eingedrungen, dann bin ich jetzt hier, das haben wir auch in unseren Sendungsnotizen notiert, und der Herr von der Kripo hat es ja auch gerade erwähnt, also ich habe eine Lenkradkralle, die ich montiere, und die ich sogar tatsächlich relativ regelmäßig montiere, also per se hier zu Hause auf diesem, in dem öffentlich Raum geparkten Bereich, aber auch, ich fahre ja schon mal, habe ich ja erwähnt, ab und zu nach Düsseldorf zur Arbeit mit dem Mobil, dann lege ich per se immer die Lenkradkralle an, weil sie natürlich erstmal optisch schon mal sichtbar ist, ob es jetzt am Ende ein ganz effektiver Schutz ist, das bleibt dahingestellt, aber das hatten wir ja auch schon bei der Einbruchsepisode. Ich glaube, jeglichen Schutz oder fast alle Möglichkeiten, Wohnmobil zu schützen, kannst du irgendwo auch mit irgendwelchen Maßnahmen umgehen. Wie dem auch sei. Also Lenkradkralle ist bei mir auf jeden Fall einer der Diebstahlschutzmaßnahmen. Und beim Axel regnet's wieder, wir hören's. Das, ja. Das hatten wir letztes Mal auch schon.
Also ich glaube, genau so war es beim letzten Mal.
Ja. Also ja. Nochmal, ihr da draußen, ihr wisst es ja mittlerweile, Axel ist ganz stilecht wieder im Wohnmobil. Und
es blitzt sogar.
Es blitzt sogar im Hintergrund.
Konnte man gerade sehen.
Das ist sehr skurril, weil ich sitze auch im Wohnmobil und guck gerade raus. Ich sehe einen wunderschönen Sonnenuntergang auf dem Nordostseekanal. Es fahren die
Schiffe. Ja, es trifft Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das ist ein.
Und ich dachte gerade die ganze Zeit, was ist das für ein komisches Geräusch?
Ja. Thomas, Frage zur Lenkradkralle. Ist das eine Kralle, die nur das Lenkrad quasi vergrößert, dass man also nicht lenken kann? Oder stellt die eine Verbindung zum Pedal her?
Nein, das nicht. Also ich habe tatsächlich nur so diese einfache, rudimentäre Variante.
Okay.
Ich war neulich auch noch mit einem Freund, mit Freunden waren wir campen, der hat das auch, und er hat noch so kleine Side-Notice. Du kannst diese Lenkradkralle auch wunderbar als Waffe noch nehmen, falls sich mal irgendjemand dem Mobil nähert, wo du dich dann vielleicht mal wehren möchtest. Das ist eine wunderbare
Argumentationsverstärkung, ja.
Ein Argumentationsverstärker.
Ich habe mich gerade so ein bisschen auch im Vorfeld nochmal schlau gemacht, auch so mit Lenkrad- oder Pedalkrallen, und das ist ja gehärteter Stahl, und der ist ja ziemlich rund gelutscht. Ne? Mhm. Also da kommt man wohl mit einem Bolzenschneider recht schlecht dran, weil das Ding abrutscht. Was nicht getestet wurde, ist, wie gut die Schlösser halten, also so, wie leicht sich so ein Schloss aufbohren
lässt. Das ist die Frage,
ja. Und, oder eben, ja, Lenkrad durchschneiden, ne, wahrscheinlich auch. Das ist von dann die zweite Alternative.
Die brachiale Methode, ja. Also genau, Lenkrad kostet im Zubehör von einem Drittanbieter 200-300 €, also das ist natürlich, das könnte man opfern, ne, das Lenkrad.
Genau. Naja, das kriegst du auch noch weniger, ja. Genau.
Ja. Ja. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Lassen wir mal unseren Gast zu Wort kommen. Frank, was machst du?
Ich habe tatsächlich, was ich in der letzten Folge...
Also einmal ganz kurz zur Gliederung. Passiver Schutz. Wir sind noch beim passiven Schutz.
Genau. Also an passivem Diebstahlschutz habe ich, ehrlich gesagt, meine Lenkradsperre. Ganz normal. Mhm. Also eigentlich nichts. Es ist erstmal der Einbruchschutz, den haben wir beim letzten Mal abgehandelt oder beim vorletzten Mal in dieser Einbruchserie. Und tatsächlich jetzt irgendwie Parkkralle, die man relativ leicht durchkriegt, Lenkradkralle habe ich jetzt nicht. Und sonst, also was passiv, ne, erstmal nichts. Ich habe eher aktive Sachen, auf die wir ja noch kommen dann.
Kommen noch, ja.
Jan, dann passiver, setzen wir dich noch auf die Warteliste, genau. Frank.
Jan, passiver Schutz?
Ja, gar nichts.
Gar nichts?
Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Also ja, verriegelte Türen, aber sonst... eigentlich nicht wirklich was noch montiert. Aber ich nutze ja diese Episode, um tatsächlich jetzt was mitzunehmen und vielleicht dann unterwegs zu machen oder demnächst.
Hm. Unterwegs oder demnächst. Hoffentlich hört der Herr von der Kripo das nicht.
Ja, genau, der ist unzufrieden mit uns.
Ja.
Der Herr Motz. Bisher hatte ich so eine Parkkralle, ja, also so eine Wegfahrding, was man so um den Reifen macht. Und naja, die sind natürlich, also ich hatte eins aus dem Zubehörhandel von einem großen O, ja. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen Gewitter. Thomas deutet es gerade an, dass neben mir auch noch Geräusche um mich herum sind.
Ein bisschen nur.
Ich hatte diese Kralle für den Reifen vom großen O, weiß nicht, was kosten die, 35 Euro, sowas in der Richtung, und also um die 50 Euro vielleicht. Und die habe ich auch immer dran gemacht, wenn das Wohnmobil hier bei uns in meiner Einfahrt länger stand. Also dann, da steht es ja 300 Tage im Jahr, und da dachte ich, das ist ja vielleicht schon auch so, dass da jemand vorbeifährt und sich vorbereiten kann. Aber da ist da auf jeden Fall die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, Frank, was ist mit dem Schloss? Ne? Also wahrscheinlich kann man das mit einem dicken Hammer einfach kaputt schlagen oder mit einer Akkuflex kurz durchflexen. So.
Genau. Das ist mit dem Multitool, ist dieser Schieber, wo die vielen Löcher drin sind, mit dem man das anpassen kann, einfach durchgesägt worden. Das ging relativ schnell, ja.
Es gibt ja auch verschiedene Varianten. Ich habe so ein Ding, so eine Kralle für unseren Pferdeanhänger, weil wir damals unseren Pferdeanhänger neu gekauft haben und ich meinte, den auch irgendwie schützen zu müssen. Aber die ist halt auch ständig der Witterung ausgesetzt und irgendwann kommt der Punkt, wo dieses Schloss überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also du kriegst es dann irgendwann nicht mehr geschlossen, weil das so in Anführungszeichen, also zumindest die Kralle, die ich mir dazugelegt habe, so minderwertige Qualität ist, dass es einfach keinen Spaß macht irgendwann. Hm. Also die haben wir auch schon lange, lange entsorgt.
Ich könnte dir meine schenken jetzt.
Ja.
Aber Frank, du wolltest noch was.
Ich würde ganz gerne noch die Frage aufwerfen. Das ist ja dann tatsächlich vielleicht doch ein Graubereich. Wir trennen das zwar thematisch, aber wenn ich erstmal schon mal einen ziemlich guten Einbruchsschutz habe, habe ich natürlich erstmal auch gute Voraussetzungen für den Diebstahlschutz. Denn ich muss rein ins Auto, um das zu stehlen. Mhm. Und wenn das schon, das haben wir ja gehört, auch ist ja eine Binsenweisheit mittlerweile, dem Dieb Zeit von der Uhr nehme.
Ja.
Beim Reinkommen, dann lässt er davon ab und nimmt es vielleicht nicht mit. Wenn er wild entschlossen ist, weil das ein Unikat ist, weil das ein sehr teures Auto ist, sonst was, ja, dann müssen alle Maßnahmen schon echt gut zusammenspielen, um das nicht zu stehlen. Hm.
Ich habe gesagt, bis heute Morgen hatte ich eigentlich nichts. Also ich hatte bis heute Morgen diese wunderbare Kralle, die ich jetzt dem Thomas zu Weihnachten schenke.
Oder beim Podcast-Treffen schon.
Oder schon beim Podcast-Treffen, genau. Vielleicht auch nicht. Vielleicht behalte ich sie doch. Meine funktioniert. Nein, ich hatte das und ich habe mich lange damit beschäftigt. Es passt jetzt halt hier bei dem passiven Schutz. Wir hatten letztes Mal beim Einbruchschutz schon den Punkt, dass ich persönlich kein Alarmanlagen mag. Und ich hatte auch überlegt, eine einzubauen. Ich hatte das auch letztes Mal so angekündigt, aber ich habe mich jetzt tatsächlich dagegen entschieden und habe etwas anderes gemacht. Und das ist tatsächlich zufälligerweise heute Morgen passiert, der Einbau. Und zwar habe ich mich für eine Gangschaltungssperre entschieden. Und das hatte ich früher beim Auto mal. Da wurde die Handbremse irgendwie mit dem Ganghebel irgendwie so steif gemacht. So. Das war aber auch so auf diesem 35-Euro-Niveau. Das ist jetzt was deutlich teurer ist. Also man muss da schon deutlich mehr als 500 Euro einkalkulieren für die Sache. Heißt Bearlock. Das findet ihr in den Shownotes, wenn euch das genauer interessiert. Und da legt man den Rückwärtsgang ein und jetzt habe ich in der Verkleidung ungefähr da, wo das Knie ist, wenn man auf dem Fahrersitz, das rechte Knie ist, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt, da ist so ein Schloss jetzt in der Verkleidung drin und das kann ich dann abschließen und dann kann man den Rückwärtsgang nicht mehr rausnehmen. Und dieses Ding ist auch in der Liste der empfohlenen Gerätschaften der Polizei, also das ist auch eine offizielle Sache, die arbeiten da auch mit Abrissschrauben, also das kann man auch nicht einfach wieder rausschrauben oder so und das wird dann mutmaßlich mehr als 5 Minuten dauern, um diese Sicherung wieder auszubauen und damit eben.
Aber Moment mal, aber ich könnte jetzt dein Mobil schon rückwärts klauen, oder?
Wir müssen differenzieren. Vorwärtsdiebstahl, Rückwärtsdiebstahl. Ist mir auch gerade eingefallen.
Ja, richtig.
Ist natürlich sehr anspruchsvoll, sehr aber
unauffällig.
Möglich.
Sehr unauffällig, mit so einem Wohnmobil rückwärts zu fliehen. Nein, eine Sache muss man sagen, wir haben es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Was weiterhin geht, ist natürlich, dass man das Fahrzeug zum Beispiel abschleppt, ne? Also auf so einen Abschlepper drauf macht, ne? ADAC-Weste an und dann hinten vorne einfach hochheben und einfach wegziehen. Das geht natürlich trotzdem.
Du hast Ideen?
Aber
ADAC-Weste, nicht schlecht.
Bitte schneiden, bitte schneiden. Darf ich mal fragen, gibt es das auch für Automatikgetriebe oder ist es nur für Schaltgetriebe?
Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich schätze, es gibt es auch für Automatik. Da bin ich aber etwas überfragt. Ich sehe aber, der Frank tippt schon. Das heißt, die Info wird es gleich noch geben. Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar ist das natürlich ein Eingriff in das Fahrzeug. Das heißt, wenn das sehr neu ist, das Fahrzeug, und ihr noch Garantie habt auf dem Fahrzeug, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr das machen wollt. Es gibt auch Fiat-Händler, die das einbauen. Dann hat man vielleicht diese Garantieproblematik irgendwie umgangen. Aber da bin ich natürlich kein Rechtsberatung oder irgendwas. Aber das muss man natürlich beachten, wenn man das ganz neu macht. Das gilt aber auch für andere Sachen, die jetzt gleich noch bei aktiver Schutz kommen. Mein Fahrzeug ist ja älter als 2 Jahre. Insofern ist da eh keine Garantie von Fiat mehr drauf. Und darum ist das Problem.
Ja. Also das Baerlock wird auch ein Automatikgetriebe im Schaltung P blockieren. Ja. Es gibt sogar für Keyless gibt es auch. Also interessant. Und Lenksäulensperren. Also interessant. Mhm. Ja, muss ich mal gucken.
Und was ich daran sehr super gut finde, ist, dass das etwa 5 Sekunden dauert, vielleicht auch 3, um das zu verriegeln. Man steckt den Schlüssel rein, verriegelt es, fertig. Also Rückwärtsgang muss man auch noch einlegen, aber das dauert 0, nix. Das heißt, es ist auch sehr unaufwendig. Anders als so eine Lenkradkralle, die man ja schon irgendwo verstauen muss, damit sie einem nicht bei der Fahrt durch die Gegend fliegt und den man vielleicht nicht unbedingt für einen Aufenthalt beim Supermarktparkplatz irgendwie montiert, ist das halt etwas, was man auch auf dem Supermarktparkplatz super easy dann verriegeln kann. Also das hat mich davon überzeugt. Es ist nichts mit Software, also komplett passiv, einfach Mechanik und aber dann eben entsprechend hochwertig. Genau, das ist jetzt mein Schutz gegen Diebstahl. Jetzt können wir eigentlich aufhören.
Aber der nächste Punkt, der begeistert mich also immer wieder. Ich habe das auch schon. Ja. Der ist richtig gut. Ich habe das auch schon häufiger mal bei YouTube-Kollegen gesehen oder einfach nur so in irgendwelchen Internetartikeln.
Thomas, wie lange ziehen wir das jetzt hin, um aufzulösen, was das ist? Also bestimmt 20, 30 Minuten, oder?
Ich denke. Weil es einfach so trivial und einfach ist und irgendwo auch so ein bisschen Witz hat. Ja. Weil wenn man nämlich den Sitz in die umgekehrte Position dreht, also quasi als wenn man am Esstisch sitzt und sich dann ein Schloss, beziehungsweise man muss dann, verbessere mich, wie es ist, man muss ja irgendwie ein Loch, glaube ich, da sind keine Löcher, die vorgegeben sind, ne, die muss man sich erschaffen. Und dann kann man durch 2 übereinander liegende Löcher quasi die Sitzkonsole gegen zurückdrehen sichern. Das heißt, der Sitz ist verkehrt herum. Das sieht,
du brauchst nur ein Loch aus. Eigentlich. Es reicht ja, wenn das Schloss da ist, weil du die Konsole nicht mehr drehen kannst.
Und das Witzige ist halt der Gedanke, wie man dann ein Fahrzeug wegfahren will mit umgedrehtem Sitz.
Rückwärts. Das ist auch dann schon richtig. Ist
ebenso lustig, der Gedanke. Aber es ist auch eine kleine Maßnahme, um das Wegfahren des Fahrzeugs halt zu erschweren oder fast sogar unmöglich zu machen. Wir reden jetzt hier von einem kleinen Schloss. Das kann ein Vorhängeschloss sein oder ein Felgenschloss, irgendwie sowas, was das Loch dann halt verschließt.
Ja, Scheibenbremsenschloss vom Motorrad. Ich habe tatsächlich so eins zu Hause liegen und wollte es immer ausprobieren und irgendwie liegt das immer noch da. Mhm. Das ist total doof. Eigentlich bin ich blöd. Ja. Und ungeeignet für Sprinterfahrer, Alkoven kannst du nicht drehen in der Regel, genau. Und Sprinter lässt sich der Sitzer immer so ein bisschen schwierig drehen mit Vor- und Zurück und Tür auf und sonst was. Alles, was nicht bequem ist, ne, wird oft nicht genutzt. Ne?
So das muss man ja sagen, das ist ja wirklich beim Fiat Ducato, es ist ja, ihr wisst es, es ist ja wirklich ein smoothiger Vorgang. Ne? Da muss man nicht großartig hin und her ruckeln. Der Sitz hat man wirklich schnell rumgedreht und ein Schloss montiert und schon hat man eine Maßnahme eingeleitet, die das Wegfahren auf jeden Fall deutlich erschwert.
Auf jeden Fall, ja. Geht bei mir nicht wegen Alkoven, also den Sitz kann man nicht drehen, da macht es auch nicht Sinn, dass man das so dafür baut, weil dann würde ich gegen eine Wand gucken. Also das
macht das doch beim Beifahrersitz.
Beim Beifahrersitz habe ich eine Drehkonsole montiert. Da ist allerdings, glaube ich, die Wirkung gegen Wegfahren nicht so groß, ja.
So. Das ist übrigens eine Maßnahme, die ich jetzt unbedingt nochmal umsetzen werde. Also auch für mich hat sich diese Episode schon gelohnt.
Okay. Ja, schön. Ja. Okay. Gut, einen Punkt habe ich auf der Liste noch drauf, den wir, naja gut, der ist ein bisschen so ein Allgemeinplatz, würde ich sagen. Naja, wenn man natürlich gefährliche Orte meidet, dann tut man natürlich auch was gegen Diebstahl. Ne? Also zum Beispiel Rimini.
Ja, ja, vielen Dank. Wir verweisen auf die Folge 64.
Also du meinst, diese eine Seitenstraße soll man meiden?
Die eine Seitenstraße, ansonsten, die ist gefährlich. Alle anderen gehen.
Ansonsten, der Rest war prima. So.
Okay.
Ja, natürlich. Und also immer auch, wenn der Bauch anschlägt, ne? wenn sich Leute unwohl fühlen. Und ja, also ich hatte auch viele Kommentare unter meinem Video, die gesagt haben, nee, wir sind da stehen geblieben. Oder auch der Axel hat mir eine Podcast-Folge geschickt, ich weiß nicht gar nicht, wie der heißt. Und die haben auch
davon Camper erzählt.
Selbe Ecke. Genau. Wie? Camper Van Dijk. Ah, Van Dijk. Ja,
Van
irgendwie Dijk, sowas.
Genau, vom Deich.
Aber das ja. Genau, ach so, von die, vom, ach, hint, ach, dann die, hinter Deich, ja.
Oh, da hat aber also einer könnte eine Dose aufgerissen gerade.
Könnt ihr ja verlinken, ja, klingt ganz interessant. Und die sind auch weggefahren dann, selbe Ecke übrigens, ne, Rimini.
Ja, es ist einfach so, dass große Parkplätze beispielsweise, also ich weiß das auch, dass wir in Schweden auch auf so einem Parkplatz gestanden haben, um eine Stadt anzugucken, ich weiß gar nicht mehr, welches war, Kalmar oder was, und ja, das war halt so ein großer Parkplatz. Ne? Du suchst dir die Dinger bei Park 4 Night raus, wo du mit deinem Riesending hinfahren kannst, ja. Und dann stellst du dich da hin. Ja, klar, wenn die Dinger bei Park 4 Night drinstehen, steht da jeden Tag 1, 2, 3, 4, 10 Wohnmobile, ist ja logisch. Und ja, entsprechend ist das natürlich attraktiv. Alles klar. Habt ihr noch was zum Thema passiver Schutz?
Nein.
Dann kommen wir jetzt zur Paradedisziplin von Frank, dem aktiven Schutz. Und da ist natürlich am sinnvollsten nicht nur eine Alarmanlage, die Krach macht, sondern vielleicht auch eine Alarmanlage mit Wegfahrsperre. Ach, ganz kurz, das haben wir noch nicht gesagt. Jetzt denkt man vielleicht, ja Moment, mein Ducato, der hat doch eine Wegfahrsperre, eine elektronische. Ne? Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, wo wir einsteigen sollten. Warum das einen vielleicht nicht unbedingt einen ruhigen Schlaf bereiten sollte, dass da Fiat schon was eingebaut hat.
Ja, aber das trifft Fiat genauso wie alle anderen Wegfahrsperren, die mit etwas Trick auch zu überlisten sind, oder?
Ja, genau. Bei Fiat ist es, sagen wir mal, glaube ich, nicht so schwer. Also man kann etwas für die OBD-Schnittstelle, das ist diese breite Buchse, wo Fehler ausgelesen werden, die da im Sicherungskasten ist. Da gibt es ein Spezialtool, was irgendwie so wilde Signale sendet, oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert natürlich, aber so wilde Signale sendet, dass die Wegfahrsperre nicht funktioniert. Also das ist einfach nur einstecken und dann dieser nachgemachte Schlüssel, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, für die Fahrertür, der Schlüssel funktioniert dann ja auch am Zündschloss und schon kann die wilde Fahrt losgehen. Ne? Also das ist diese 3 bis 5 Minuten, ne? Also mehr brauchen die nicht. Ne? Ja. Genau, deshalb gibt es über die Standard-Wegfahrsperre des Fiat Ducato hinaus natürlich Alarmanlagen mit Wegfahrsperre. Frank, und du hast deine Titronic entsprechend aufgerüstet.
Richtig, also ich bin auch kein Freund von Alarmanlagen, einfach aus dem Grund, weil sie in der Regel ignoriert werden. Ich habe die Alarmanlage damals einbauen lassen, weil ich meinen Funkschlüssel habe umbauen lassen eben zu dem Schlüssel von T-Tronic, der halt die Funksignale ständig neu verschlüsselt, damit man keine Replay-Attacke durchführen kann. Habe aber erst vor kurzem festgestellt, dass das ab 2020 wohl schon besser geworden ist. Sei es drum, egal. Ich habe nur einen Sensor an der Aufbautür verbaut. Viele haben gesagt, warum machst du denn das? Eben weil ich von Alarmanlagen relativ wenig halte, weil es eigentlich ja keinen interessiert. Und wenn du nicht in der Nähe bist, dann hupt die 30 oder 60 Sekunden vor sich hin und dann räumen die in aller Ruhe das Auto aus. Und ich habe an der Aufbautür eine, damit ich nicht in der Nacht irgendwie miterleben muss, dass jemand die Aufbautür öffnet und mir das Auto ausräumt. So, Die Tetronic-Alarmanlage, das ist jetzt auch ja auch nicht unbedingt eine direkte Werbung, aber es gibt relativ wenig Produkte auf dem Markt. Die andere heißt Pandora, ne? Die Tetronic lässt sich auch modular erweitern und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt den Profinder mit dem Killswitch einbauen lassen. Der Profinder ist ein GPS-Tracker, der am Strom hängt. Der wird auch unterm Armaturenbrett irgendwo an einem nicht immer denselben Einbauort verbaut oder ein bisschen versteckt, der einerseits natürlich dafür sorgt, wo ist das Fahrzeug und der das auch mitteilt über eine Mobilfunkverbindung, über 2G, was auch gut funktioniert. Über diese Verbindung kann ich zum Beispiel auch aus der Ferne das Auto öffnen oder verriegeln. Ich kann die Position abfragen und ich kann auch einen Geofence einrichten. Der Geofence, also ein Zaun um eine Geoposition, ist 1 Kilometer um eine definierte Position, wenn ich das mache und ich fahre mit dem Auto unbefugt los, dann kriege ich auf mein Handy nach dem Durchbrechen der 1 Kilometer Mauer bekomme ich eine Nachricht aufs Handy, also eine Alarmnachricht, Diebstahl. Das funktioniert nicht, wenn ich den Geofence einrichte, das Auto entriegel und fahre dann los, weil dann ist die Anlage entschärft. Ich habe das jetzt ausprobiert. Bald werde ich zu den nachgerüsteten Sicherungen nach meinem Einbruch im letzten Herbst werde ich ein Video rausbringen, wo ich darüber rede und da habe ich das auch demonstriert mit dem Auto, wie dieser Geofence funktioniert. Die weitere Erweiterung ist eben dieser Killswitch, den ich also tatsächlich mitbekomme. Irgendjemand hat mein Auto gemopst. Ich kriege den Alarm. Dann kann ich das Fahrzeug aus der Ferne stilllegen. Ich sende dazu per SMS einen Befehl, der heißt, glaube ich, Kill. Das Gerät im Fahrzeug empfängt diesen Befehl und bei nächster Gelegenheit, wenn das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, geht der Motor aus. Komplett. Dauert nicht lang, 2-3 Sekunden, tot. Der Zündschlüssel lässt sich nicht mehr abziehen und du kannst das Fahrzeug nicht mehr neu starten. Auch das habe ich im Video demonstriert, habe das Fahrzeug wieder reaktiviert und es hat sogar ein bisschen gedauert. Mir ist ziemlich warm geworden, bis es endlich ging, aber das ist, glaube ich, eine ziemlich aktive und effektive Sache. Und nochmal als Erklärung, es findet nicht statt während der Fahrt. Man braucht also keine Sorge haben, dass das auf voller Fahrt auf der Autobahn passiert, dass dann der Motor ausgeht und das Fahrzeug bleibt irgendwo stehen oder auf einer Straße, wo es dann ein Verkehrshindernis ist und eventuell umgefahren wird. Der kleine Nachteil bedeutet, ja.
Kurze Zwischenfrage, habt ihr das Schloss dann getauscht? Weil du sagst, dann kann der nicht mehr abziehen oder ist das am Serienschloss so, wenn du irgendwas veränderst, dass du den nicht mehr abziehen kannst?
Ist das Serienschloss. Ist tatsächlich das Serienschloss. Es ist nur ein elektronischer Eingriff.
Alles klar.
Ich hab sehr viel geredet. Wir können noch auf die weiteren Funktionen kommen. Wir können gerne nochmal eben, ja, okay. Also mit diesem Killswitch, das ist eine sehr interessante Sache und wenn ich einen Geofence festlege, bekomme ich ja auch relativ zügig mit, dass das Fahrzeug sich bewegt und das ist auch der Unterschied zu allen anderen GPS-Trackern, die ich auch sonst habe. Ja, und eben mit der aktiven Eingriffsmöglichkeit, das Fahrzeug wirklich tot zu machen.
Genau, du hast gerade schon angesprochen, du hast die Tetronic, hattest die Tetronic sowieso wegen der Funkschlüssel verbaut, hast das jetzt nachrüsten lassen. Es gibt ansonsten die Pandora, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, weshalb das für mich persönlich nicht in Frage kommt. Das ist ein Produkt aus Russland und das ist auch schon alles, was ich dazu sagen möchte. Und es gibt noch ein drittes Produkt von Karatec vertrieben, Cobra, glaube ich, heißt die Alarmanlage, in Kooperation mit Vodafone. Die können die drei in etwa alle dasselbe. Also an diesem Punkt, die können alle drei diese Geofences, die können alle drei dann diesen Killswitch, diesen elektronischen, verhindern, dass das Fahrzeug dann weiterfährt, wenn es einmal irgendwie an der Ampel zum Beispiel oder bei einem Tanken oder wo auch immer zum Stillstand gekommen ist. Ne? Genau. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ne, das zu machen.
Ja.
Was mir noch eingefallen ist als passiven Schutz, ich benutze zum Beispiel den Schlüssel überhaupt nicht mit der Funkfernsteuerung. Nie. Also niemals nie. Mhm. Und damit lässt sich das dann auch nicht abfangen. Weil ich habe zwei Schlüssel, einer hatte so eine Funk und einer ist tatsächlich nur manuell. Mhm. Und ich benutze, wenn ich wenn ich irgendwas schließe, immer nur den manuellen.
Ja. Mhm. Das haben wir vor dem Einbau auch gemacht. Also jetzt sagen wir hier in Deutschland. Ja, ist wieder so eine Sache, ne? Was sagt der Bauch? In welcher Gegend befinde ich mich? Aber wir waren in Frankreich, in Italien unterwegs, das war zu Corona-Zeiten. Da habe ich dann gesagt, ne, da schließen wir wirklich nur vorne ganz normal.
Mhm. Also einen Punkt gibt es, Frank, der das System, was du hast, aushebelt auf jeden Fall und zwar auch, glaube ich, recht zuverlässig und einfach. Das läuft unter dem Stichwort Jammer. Was ist ein Jammer? Das ist einfach ein Gerät, was auf einer bestimmten Frequenz ein Störsignal sendet. So könnte man vielleicht sagen, ein Störsender, oder? Mhm. Das würde ich mal so...
Störsender ist eigentlich, glaube ich, der Begriff in Deutschland.
Genau. Mhm. Und ich habe mal geguckt, also wenn man den Begriff in einer großen amerikanischen Suchmaschine eingibt, dann kriegt man also auch direkt Shops, wo man diese Dinge kaufen kann und geht so bei 60 Euro los. Und da kann man also auch GPS, also auch das GPS-Signal, das Signal, was da eben zur Lokalisierung nötig ist, das kann man da halt, Frank bestellt jetzt direkt, kann man auch stören und entsprechend weiß das Wohnmobil dann nicht, dass es jetzt fährt. Das gleiche gilt.
Es kann es nicht senden.
Nee, das ist nochmal was, das ist nochmal eine weitere Sache. Du kannst das GPS stören.
Und ja gut, okay, dann bist du auf Punkt 1.
Du kannst zusätzlich noch das Funksignal für Mobilfunk stören, also
genau.
Das geht auch noch.
Ja, da war ich gerade, genau. T-Tronic sagt auf seiner Homepage, dass sie von Störsendern völlig unbeeindruckt sich zeigen. Hochpräzise Funkkontakte, erkennt die Zentrale einen Jamming-Versuch, löst sie Alarm aus.
Aha, okay.
Wahrscheinlich, also das müsste man jetzt im Detail nochmal nachlesen, aber es gibt ja Counter und Counter-Counter-Measures. Das ist immer so ein Hase-Igel-Spiel. Ne? Also ich glaube, mit T-Tronic wird da schon auf jeden Fall auch das bedacht haben, denn das führt ja das ganze System nicht ad absurdum, aber macht das ja schwach. Hm. Mit Sicherheit sind sie da auch gefeit vor.
Hm. Ja, also das ist Hase-Igel, da gebe ich dir recht. Wenn ich das Mobilfunksignal stören kann, dann kann er Signale senden wollen, wie er will, dann sendet er keine Signale. Also das ist Hase-Igel, ne? Also da weiß man nicht, ob es funktioniert oder nicht.
Ja. Aber das noch was, natürlich brauche ich einen GPS-Jammer, den muss ich ja sehr lange einsetzen. Ne? Wenn ich also das Fahrzeug stehle, okay, dann setze ich das Ding ein und fahre Richtung Polen, je nachdem, wo ich bin. Oder ich fahre in andere Länder, auch Westeuropa, Südeuropa, Nordeuropa, Osteuropa. Jetzt haben wir alle, ich wollte kein Bashing hier betreiben. Ja. Aber es ist ja nun mal Fakten, dass dass viele gestohlene Fahrzeuge dort landen. Ich habe in meinem Fahrzeug noch zwei weitere GPS-Tracker versteckt. Batteriegetrieben. Die sich still verhalten, die einmal am Tag ein Signal absetzen, die man auch hochsetzen kann und die auch sogar ein Geofence erlauben. Zusätzlich, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch nochmal besprochen, aber ich habe zwei Apple AirTags auch noch versteckt in dem Auto. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Ne?
Ja.
Und das ist so ein bisschen so Last Resort. Also auch wie beim Einbruch ist es eine Sicherheitskette und ich habe verschiedene Glieder, die ineinander greifen. Manchmal funktioniert es, wenn das erste Glied zerreißt, hält das zweite noch.
Hm. Genau, das ist ja auch letztlich der Sinn von diesen Trackern, dass man etwas wiederfindet. Und das ist natürlich immer der schlechtere Fall. Ne? Also am besten ist ja, wenn es gar nicht erst gestohlen wird. Und der zweitbeste Fall ist, dass man es wiederfindet. Und der drittbeste ist, dass es ganz weg ist. Ne? Ja. Hm. Bevor du zu den Trackern kommst, da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ich habe noch tatsächlich in der Promobil-Ausgabe 4 von 2024, da gab es tatsächlich noch eine weitere Alarmanlage, EbiTech, Womo Protect, 500 Euro, was ebenfalls einen ähnlichen Funktionsumfang haben soll. Also das habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Und es gibt noch etwas, das fand ich ganz interessant, nämlich das Thema Starterbatterie. Es gibt ja inzwischen auch Lithium- oder LFP-Starterbatterien, also nicht nur die Bleiakku-Batterien, die ja vom Standard her da schon drin sind, sondern auch eben Lithium-Batterien. Sind ja relativ teuer und da gibt es eine, die heißt Lightblocks. Und da kann man Bluetooth natürlich alles Mögliche auslesen, so wie wir das von unserer Aufbaubatterie kennen, wenn wir denn eine Lithiumbatterie haben. Mhm. Und da kann man auch so einen Diebstahlschutz aktivieren und dann gibt die nur eine sehr begrenzte Spannung ab. Also ich sage jetzt einfach mal 10 Ampere, ich weiß nicht genau, wo da der Wert ist. Und sobald die 10 Ampere überschritten werden, wie bei einem Startvorgang, wo ich glaube 250 Ampere fließen, greift dieser Diebstahlschutz und die schaltet sich sozusagen, das Batteriemanagement schaltet die Batterie ab.
Das klingt natürlich total interessant, weil da viel Spaß beim Suchen, ne, woran es liegt. Also dann vermutet man irgendwo so einen Kill-Switch, so einen mechanischen Switch oder sowas, aber dass das die Batterie ist, das ist interessant. Und wenn man mal eine neue Batterie braucht, die kosten ja auch ein paar hundert Euro, also die gibt es auch für wenig Geld, wenn man das selber einbaut. Aber ich hatte gerade das Vergnügen und ja, dann als Aufpreis. Klingt interessant.
Mhm. Ja, genau. Fand ich auch erstmal interessant, wenn man das sowieso ansteht, vielleicht auch aus Gewichtsgründen. Ne? Also die Lithium-Batterie wiegt dann ja auch deutlich weniger als die alte Blei-Gel-Batterie. Und ja, einfach der Vollständigkeit halber, weil ich es gelesen habe.
Spannend.
Dann lass uns mal zu den Treckern kommen. Du hattest letztes Mal schon gesagt, Copenhagen-Trecker, glaube ich, ist der erste, den du gekauft hast.
Mhm. Den habe ich damals mitbekommen von Bürstner. Ich hatte so ein Paket gewonnen und dann habe ich mir diesen Copenhagen-Tracker geholt. Der soll halten ungefähr 3 Jahre, batteriebetrieben, wird einmal aktiviert. Die App dazu ist sehr gut. Ich kann Geofence einrichten, ich kann den auf mehrere Intervalle am Tag einrichten, ich kann den auf einmal die Woche einrichten, ich kann in ein Profil einrichten, wenn ich mich oder wenn das Auto sich bewegt, dass er dann laut gibt oder 10 Minuten nach dem nächsten Stopp. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, das Gerät, hat aber schon nach ungefähr 2 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe es dann eingeschickt und habe gesagt, kann eigentlich nicht sein, so oft habe ich das nicht im Vollgasmodus betrieben. Der Hersteller hat mir das Gerät ersetzt, kostenfrei, es kam zurück, ist jetzt wieder im Auto. Danach habe ich von einem Hersteller, den du vorhin...
Ganz kurz.
Ja. Genau, ich habe da auch noch eine Frage zu.
Bitte.
Das ist dieser Tracker, ich habe da auch schon mal was drüber gelesen, den man jetzt auch nicht aufladen kann. Das ist wirklich so ein Einmal-Tracker, der 3 Jahre funktioniert und dann irgendwann ist die Batterie leer und dann...
Korrekt. Ja, weg damit. Also du kannst ihn einschicken, kannst ihn austauschen, kriegst, glaube ich, ein bisschen was gut geschrieben.
Okay.
Und ja, Copenhagen muss man allerdings...
Schade, fragt man sich, warum?
Nachhaltig geht anders.
Ja, warum es hat, nicht aufladbar?
Kann ich euch erklären? Da wäre ich jetzt gerade da, wo ich noch ansetzen wollte. Ich habe einen Tracker getestet von Moving Intelligence. Mhm. Das war auch ein Angebot von denen, die sind auf mich aufmerksam geworden, haben gesagt, möchtest du mal? Das ist auch einer, der hält auch 3 Jahre, der kostet 300 Euro. Dort wurde argumentiert, dass sich die Tracker-Technologie mit der Zeit auch verändert und ich nach 3 Jahren dann wieder ein aktuelles Gerät bekomme. Das kann man gut finden oder kann man nicht gut finden. Auf jeden Fall ist das so eine Sache. Und einige Tracker kann man ja auch nicht nur im Innenraum verbauen. Die kannst du zum Beispiel auch im Radkasten montieren. Dieses Gerät, letztgenanntes von Moving Intelligence, ich glaube auch die Copenhagen Tracker, die sind laserverschweißt. Da geht keine Feuchtigkeit rein. Wenn du dort irgendwie einen Zugang machst zum Aufladen, müsste dann vielleicht schon induktiv sein, dann hast du auch wieder ein relativ großes Gerät, was ziemlich großen Akku wahrscheinlich braucht, um nochmal sehr lange zu funktionieren. Das ist so meine Erklärung, das weiß ich nicht. Mhm. Und jetzt der nächste Nachklapp ist, Copenhagen hat gerade einen Tracker rausgebracht, Gemstone heißt der, glaube ich, für Fahrrad, Gemstone Bike und der normale Gemstone, der hält 6 Jahre bei einer Meldung am Tag. Das ist dann schon sehr lange. Hm. Den habe ich auch hier liegen. Ich werde den auch demnächst testen. Ich habe ein bisschen was zu tun. Und ja, genau. Und mal gucken, wie der ist, ob sich die App unterscheidet. Aber ja, ich habe auch gesagt, nachhaltig geht anders. Auf der anderen Seite, du schickst den Tracker ein, zum Beispiel mal Moving Intelligence und kriegst 50 Euro gutgeschrieben auf den neuen Tracker. Das heißt, Elektroschrott wird vermieden. Die werden den aufmachen, weiterverwerten und du hast wieder die neueste Technologie. Denn auch die Jamming-Technologien und auch die Ortungstechnologien von Trackern werden bei den Dieben nicht beim Jahr 2020 stehen geblieben sein.
Mhm. Absolut, ja, das wird so sein.
Also ich finde, preislich warst du bei welcher Größenordnung? 300 Euro, habe ich das gerade richtig so?
Der Moving Intelligence 300 und der von Copenhagen, der war, glaube ich, irgendwo bei 100 und auch 199 oder 200 Euro etwa. Mhm. Der war etwas günstiger. Und jetzt der Gemstone, müsste ich mal kurz nachschauen, kann ich gleich gucken.
Ja. Ein Nachteil fand ich, Frank, das war mir auch gar nicht so klar. Ich hatte nämlich auch schon öfter darüber nachgedacht, so einen Trecker zu kaufen. Ist ja, dass wenn du da einstellst, eine Woche beispielsweise, um die Batterie zu schonen, ja, du hast das Fahrzeug an der Tür, hier bei dir an der Tür stehen, wunderbar, eine Woche, jede Woche kriegst du so eine SMS oder irgendeine Nachricht in der App oder wie auch immer, kriegst eine Nachricht in der App logischerweise, kriegst eine Nachricht in der App, Position immer wieder dieselbe, super, und dann ist das plötzlich das Ding weg. Dann schläft das ja trotzdem eventuell noch 6 Tage, 23 Stunden und 59 Minuten, ne? Maximal dann.
Ja. Halt,
ne?
Ja.
Und das kriegst du dann auch erst wieder dann umstellen. Ne? Also du kannst dich zwischendurch
umstellen. So ist es. Die Intervalle kannst du erst umstellen, wenn so ein neues Intervall wieder anbricht. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie es ausschaut in der App, weil es gibt ja auch den Geofence, beziehungsweise es gibt eine Einstellung, die sagt, wenn der sich vom Ort bewegt und dann machst du alle 30 Minuten.
Aha, okay. Also,
Guck mal schnell nach und wenn noch weitere Momente sind, können wir da gleich drüber reden.
Ja, also das hatte mich so, ich glaube, das hattest du in deinem Video auch dazu schon mal gesagt. Und das hat mich so, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, logisch, die fallen dann in so eine Art Tiefschlaf und dann wachen die erst eine Woche später wieder auf, um Energie zu sparen. Macht ja auch Sinn unter Energiespargesichtspunkten, aber ist natürlich blöd, wenn die Karre gerade gestohlen ist und jetzt noch 4 Tage keine neue Position kommt, weil das Ding noch im Tiefschlaf ist, ne? Okay, ja. Um dir ein bisschen Zeit zu geben, um das zu recherchieren, habe ich noch zwei.
Ich hab schon. Da gerät schon mal gleich ein. Also das nennt sich Parken. Und Parken, das heißt, wird nach Bewegung ausgelöst. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Nutzung ab. Sendet eine Position nach einer Stunde ohne Bewegung. Das Gerät sendet während der Bewegung keine Position. Sendet jede Woche eine Position, auch wenn er nicht bewegt wird. Also einmal die Woche, aber wenn er bewegt wird, dann sendet er eine Stunde ohne nach Stillstand, sagen wir mal, eine Position. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, der wird hier gestohlen und wir fahren jetzt nach, keine Ahnung, irgendwo in ein wildfremdes Land und ich komme ohne anzuhalten durch, ja, auch wieder Pech gehabt.
Also es hat so ein bisschen ein paar Nachteile einfach, ne? Das kann man vielleicht einfach so sagen.
Definitiv.
Es hat nicht nur Vorteile. Ja. Das ist besser bei dem Titronic unter diesem Gesichtspunkt. Der hat ja Strom von der Bordbatterie oder von einer Batterie, also oder vom Bordnetz, sagen wir es mal so, vielleicht allgemeiner gesagt. Und sendet deshalb auch viel mehr Positionsdaten, sodass man das viel besser nachvollziehen kann, wo das Fahrzeug sich gerade hin bewegt und eventuell auch der Polizei da Informationen geben kann. Ja.
Okay. Aber es ist halt das Last Resort, ne? Also wenn alle Stricke reißen, dann hast du immer noch ein bisschen was, worauf du dich vielleicht verlassen kannst. Mhm. Aber das nur als reinen Diebstahlschutz, schwierig.
Mhm. Wir hatten tatsächlich einen Wahnsinns-YouTube-Erfolg als Abgefahren-Podcast. Ich glaube bestimmt 10 Zuschauer mit dem Umbau von einem AirTag-Nachbau, der auch das Find, wie heißt das Netzwerk bei Apple? Find
Wo My? Ist?
Wo ist?
Wo ist?
Wo ist?
Wo ist?
Wo ist auf Deutsch oder Find My, glaube ich, ne, auf Englisch. Genau. Apple hat diese AirTags, insbesondere für einen Schlüsselbund oder so, rausgebracht und die Kosten, sagt was, 35 Euro sowas, glaube ich, das Stück so etwa.
Ne? Das Original,
Das Original sind so rund, sehen ein bisschen aus wie eine übergroße Knopfzelle. Und unser YouTube-Video-Erfolg, da baue ich einen Aldi-Trecker um, der auch dieses Apple-Netzwerk nutzt und baue da den, beziehungsweise was heißt baue, ich lege den Summer, der da drin ist, da ist so ein kleiner Summer drin, dass man es piepsen lassen kann, den lege ich lahm. Diese AirTags oder generell diese Technologie ist jetzt auch in den Startlöchern, um das Gleiche mit Android zu machen. Da gab es schon Vorbereitungen und so weiter. Will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Ist ja kein Technik-Podcast. Also sowas Ähnliches wird es dann auch mit Android geben. Basiert darauf, dass die so Bluetooth-Signale senden und die von anderen, in dem Fall jetzt iPhones oder iPads, aufgefangen werden. Und die dann sozusagen senden, dass sie für die Nummer 4711 jetzt an dem und dem Ort empfangen haben. Darüber wird das sozusagen gemacht. Und es gibt eine ganze Reihe Probleme damit, weshalb da jetzt auch immer mehr Restriktionen reinkommen. Es ist halt so, dass man natürlich jemandem einfach vielleicht so ein Ding irgendwie in die Handtasche steckt und dann weiß man immer, wo die Holde irgendwie rumläuft und kann die tracken und sowas. Und deshalb gibt es jetzt dann immer so eine Warnung, dass man von einem unbekannten AirTag verfolgt wird, glaube ich, so wird es gesagt. Und das heißt, man wird darauf hingewiesen, dass es einen AirTag in der Nähe gibt, der einem nicht gehört, wenn man denn ein iPhone hat. Das Gleiche gibt es
und für... Und der einen verfolgt, wichtig.
Und der einen verfolgt, genau. Und das gibt es auch für Android. Also auch Android weist einen darauf hin bei einem AirTag, dass es da so eine Verfolgung gibt. Und das macht es natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger. Und diese Original-Apple-AirTags lassen sich auch extrem genau orten, glaube ich. Ne? Also bis auf wenige Zentimeter zeigt es einem dann an, in welche Richtung man sich bewegen muss. Und das können diese Maginon-Tracker nicht, dieses extrem genaue, was jetzt...
Das geht auch nur mit den neuen Telefonen. Also das ist jetzt auch nichts, was mit einem... Ich weiß nicht, wo der Sprung war. Ich glaube,
iPhone 13.
Ich meine, das 12er kann es sogar. Nee, er hat einen 12er und ich glaube, das kann es auch. Aber alles, was davor ist, kann es halt nur grob orten, beziehungsweise kriegt die Nachricht, wo es ungefähr ist. Und mit ab 12 kannst du dann halt so wirklich wie so ein Suchgerät rechts, links schwenken und er sagt dir, in welche Richtung und wie weit es noch weg ist.
Genau, die Kernkompetenz dieser Dinger ist ja tatsächlich sowas wie Schlüssel wiederzufinden. Genau. Also wenn man den mal verbummelt hat oder seine Handtasche oder ich habe tatsächlich so...
Wer macht denn sowas?
Ich habe tatsächlich so ein neumodisches Portemonnaie, wo man so Karten rein und rausschieben kann. Und da ist an der Außentasche auch so ein Slot für so ein AirTag und da steckt jetzt immer so ein AirTag drin, sodass ich auch mein Portemonnaie nicht mehr verbummeln kann. Zumindest kann ich es versuchen zu finden dann mit Hilfe des AirTags.
Ja.
Ich bin so ein Schussel und wir haben alle Fahrzeugschlüssel, ob es jetzt Vespa, Wohnmobil, Fahrzeuge, haben wir mit AirTags, beziehungsweise mit Apple AirTags, / da kommt der Axel ins Spiel, Maginon Smart Tags ausgestattet. Ja. Weil die Funktionalität ja ähnlich ist. Und darauf will der Axel hinaus. Die Maginon Smart-Tags haben natürlich ein paar kleine Vorteile für unseren Anwendungsfall. Also es ist einmal dieses Deaktivieren des Lautsprechers. Das geht bei dem Original AirTag auch. Da habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Ist aber ein bisschen komplizierter. Bei dem Maginon ist es nicht wirklich kompliziert. Das hat der Axel wunderbar in Szene gesetzt in diesem besagten YouTube-Video. Zudem hat er
ich sehe gerade, der 11. Zuschauer.
Ja. Zudem hat der Maginon AirTag
10% mehr.
Ja.
Einfach eine ganz rudimentäre Befestigungsmöglichkeit, nämlich eine kleine Öse, wo man einfach mit Hilfe einer Spackschraube das Ding irgendwo hinschrauben kann. Das kannst du bei dem Apple AirTag auch nicht machen, weil das Ding ist halt einfach rund und glitschig. Dann bräuchtest du einen Halter für. Oder du brauchst
den kannst du aber für 30 Euro kaufen, den Halter. Jetzt sei mal nicht so
genau durch. Ja. Oder du brauchst den Jan dafür, der druckt dir sowas im 3D-Drucker. Aber wie gesagt, der Maginon bringt es halt von Haus aus mit. Da kannst du, und der kostet eben nur einen Bruchteil von dem
Original. Die Hälfte
ungefähr. Also die Hälfte.
Hälfte, genau.
Und er ist eben nicht so gut zu finden, was ja jetzt für unser, eigentlich ist das bescheuert, ne? Aber für den Punkt jetzt im Wohnmobil, dass man es nicht auf einen halben Meter finden kann, ist ja eigentlich gut, weil man es dann irgendwo im Möbelbau...
Moment. Du kannst ihn nur finden, wenn er dir zugeordnet ist. Also diese Detailsuche kannst du nur machen, wenn es deiner ist.
Ah, ja, stimmt. Ja,
genau. Ja, also ich kann meine AirTags auf einen Meter mit dem neuen Handy oder auf Zentimeter suchen.
10 Zentimeter.
Aber wenn du jetzt sagst, ich suche den mal, dann glaube ich, wirst du...
Normalerweise würde der, glaube ich, piepsen, ne? Wenn mir ein
AirTag verfolgt
unterschiebt, also meine Frau jetzt beispielsweise, dann würde der irgendwann anfangen zu piepsen. Und das deswegen ist ja jetzt
das Deaktivieren des Lautsprechers ist obligatorisch hier, damit der nicht
gefunden werden kann. Tim sagt das immer, wenn er mit meinem Fahrrad fährt. Genau, wenn Tim mit meinem Fahrrad fährt, dann sagt er, der piepst wieder.
Und nochmal zur Erklärung, der Axel hat es ja gerade schon erwähnt, es ist halt so, wir sind angewiesen eben auf iPhones, die sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs dann befinden. Also wenn dann irgendwie der böse Dieb dann wegfährt, dann sind
wir auch angewiesen.
Ja, es reicht ja auch, wenn irgendwie ein anderes Fahrzeug mit dem iPhone sich daneben befindet oder ein Passant oder. Aber darauf sind wir angewiesen. Ist das nicht der Fall, dann funktioniert das halt nicht.
Ich habe Freunden von uns das Ding ins Auto gelegt, also die wussten das. Und ich habe gesagt, leg den mal da rein, lass uns mal gucken, wie es funktioniert, wenn du über die Autobahn fährst. Und ich habe tatsächlich, die sind dann irgendwie nach, lass mich nicht lügen, Hannover oder so gefahren. Und ich habe die an mehreren Stellen dann auch orten können, weil die halt in irgendeiner Reichweite eines iPhones waren, obwohl die selber gar keins hatten.
Ja, cool.
Das war, also nicht regelmäßig, aber du konntest so alle Stunde hast du wieder einen neuen Kontaktpunkt gehabt. Also reine Autobahnfahrt, ne?
Hier zu verweisen wir auch gerne auf ein YouTube-Video, das werden wir auch in die Shownotes packen. Das ist ein begleitender YouTube-Kanal der Zeitschrift, Computerzeitschrift CT. Die haben das mal in Verbindung mit Fahrraddiebstahl getestet. Mhm. Und da auch die verschiedenen Systeme, also AirTag versus, ich weiß nicht, Android, keine Ahnung.
Ich glaube, von Samsung gibt's
dann halt, was und so. Ne? Genau, da haben sie dann halt jemanden mit dem Rad dann irgendwo in den Wald geschickt und der Kollege sollte ihn dann orten. Das guckt ihr euch vielleicht mal lieber selber an. Das brauchen wir jetzt hier nicht im Detail zu erklären. Aber es hat, also unterschiedlich von den Systemen her, aber bedingt gut funktioniert, würde ich mal sagen. Das ist also eine Methode frei nach dem Motto besser als gar nichts.
Du weißt schon mal, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Genau. Genau.
Okay, in die Kategorie Fußballer fallen auch meine DIY-Tipps, die jetzt kommen. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ob ich wirklich so viel Geld für einen Diebstahlschutz ausgeben muss. Also ich sag mal, so 600 Euro ist ja schon auch Geld. Und ich habe mich ein bisschen bei YouTube umgetan. Und wenn man da nach dem Begriff Killswitch sucht, Frank hat ihn gerade auch schon gebracht, und vielleicht auch in Verbindung mit Ducato oder wie auch immer, dann findet man da auch entsprechende Videos. Oder auch einfach im Internet sucht. Ich habe da auch einen Schaltplan gefunden, mit dem man angeblich ganz tolle Dinge tun kann. Und ja, was wird häufig gesagt, was man, haha, ganz einfach, bei mir habe ich. Und dann kommt meistens die Dieselpumpe, ja. Also die Dieselpumpe sitzt beim Ducato ja so rechts vom Fahrersitz. Da gibt es so eine kleine Abdeckung. Darunter sitzt die Dieselpumpe und, also unter anderem Dieselpumpe. Und die wird dann, da ist ein Kabel dran und das wird dann quasi, da wird ein Schalter eingebaut an einem richtigen Draht und dann pumpt die Pumpe nicht mehr Diesel. Ja, ist natürlich eine super Idee eigentlich, ja, wird man vielleicht so denken. Ich war letztens in der Inspektion und habe da mit meinem freundlichen Fiat-Händler drüber gesprochen und der hat mir gesagt, ja, erstens vermutlich jemand, der speziell dafür ausgebildet ist, Ducatos zu klauen, wird sich auch von so einem Probleak-Schalter nicht abhalten lassen. Und die zweite Sache ist, bei den modernen Dieselfahrzeugen, dass die Hochdruckteile des Motors darauf angewiesen sind, dass da Diesel ankommt. Kommt der nicht an, da geht irgendwas kaputt. Ich bin kein Mechaniker, ne, müsst ihr selber recherchieren, was da genau kaputt geht. Auf jeden Fall sagte er, kostet so etwa 10.000 Euro. Das heißt, wenn man jetzt ganz stolz diesen Schalter eingebaut hat bei einem modernen Ducato und dann seinen Freunden das alle zeigt, könnte sein, dass es beim dritten oder vierten Freund dann zu einem Motorschaden führt. Und ob das jetzt wirklich so viel besser ist als ein geklautes Wohnmobil, dass das Wohnmobil noch einen Kilometer gekommen ist und dann mit einem Motorschaden liegen geblieben ist, weiß ich nicht. Also Dieselpumpe, würde ich jetzt eher sagen, ist nicht mehr so eine gute Idee. Früher vielleicht super irgendwie bei einem Saugdiesel, jetzt inzwischen vielleicht nicht mehr so super. Zweiter Punkt, ja, dann der Anlasser. Man sorgt dafür, dass der Anlasser nicht funktioniert. Der Anlasser, haben wir gerade schon drüber gesprochen, so 200 Ampere oder so. Also das ist schon daumendicke Kabel irgendwie. Also das ist nicht so ganz so ein dünnes Drähtchen, wo ich mal ein Schalterchen zwischenbaue, sondern wenn ich da ein Schalterchen zwischenbaue, dann brutzelt das einfach weg. Sondern es ist ein Relais, was diesen Anlasser schaltet. Und da gibt es angeblich eine bestimmte Sicherung im Sicherungskasten, die dafür sorgt. Und dann habe ich mal in das Handbuch geguckt und habe die, ehrlich gesagt, zumindest im Innenraum nicht gefunden. Es gibt noch weitere Sicherungskästen im Motorraum, da habe ich jetzt nicht drin rumgefummelt. Und auch so ein Schaubild, was ich gefunden habe, welche Sicherung man angeblich irgendwie und so weiter, also diese Sicherungsnummern, die stimmen nicht, wahrscheinlich anderes Ducato-Modell. Also ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, wisst ihr ja, und habe mich für die Bearlock-Lösung entschieden. Genau, also DIY, ja, vielleicht, aber da sollte man, glaube ich, ziemlich genau wissen, was man tut und ja.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass Empfehlen bei Facebook und in sonstigen Foren genau die, die auch sagen, also wir hatten noch nie Probleme mit Wasser im Fahrzeug und Trinken und mit auch mit dem Einbruch noch nie, wir lassen immer alles liegen oder wir fahren 30 Jahre auf Campingplätze und wir sind bei uns noch nie eingebrochen worden. Manchmal klingt das alles immer so leicht und so logisch und ach ja, brauche ich ja bloß einen Schalter dazwischen setzen. Aber was du gerade sagst, hier 200 Ampere, was darüber geht, da komme ich auch nicht mit so einem Mikroschalter aus, ne? Mhm.
Ja. Also ich will das gar nicht sagen, dass das nicht geht, das geht bestimmt. Ich glaube aber schon, dass ein gewitzter Dieb, wenn es tatsächlich eine Stelle gibt, wo der Anlasser zu blockieren ist, dass er die auch kennt. Also das würde mich jetzt wundern. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also es ist, ich habe es aber an einer anderen Stelle schon mal gesagt, das sind ja unterschiedliche Berufsgruppen. Also die normalen Einbrecher, die einfach nur ein Notebook klauen wollen oder ein iPhone oder Geld oder so, das sind Standard-Einbrecher. Das geht von bis, ne? Das sind einfach nur Leute, die einen Schraubenzieher bedienen können. Die brechen ein, klauen Sachen, gehen wieder. Die Beschaffungskriminalität und so weiter, also das so, aber Leute, die Wohnmobile klauen oder Fahrzeuge klauen, da gibt es wohl wirklich eine Spezialisierung, das ist derjenige, der das Fahrzeug freischaltet oder dafür sorgt, dass es anspringt und wegfahren kann und dann gibt es so einen Hiwi, der das Ding dann fahren muss, der dann ja eventuell auch geschnappt wird damit und so, also das ist deutlich besser organisiert und die sind deutlich professioneller unterwegs und deshalb kann man da schon erwarten, dass die in etwa wissen, wo dann so ein Schalter ist für den Anlasser. Ja, genau. Das noch zu den DIY-Sachen, die ich so gefunden hatte. Aktiver Schutz. Habt ihr noch was?
Einfach nicht wegfahren. Ach nee, wir hatten ja Homejacking.
Kein Wohnmobil kaufen.
Funktioniert auch nicht. Genau. Nee.
Aber an dieser Stelle auch einfach mal der Aufruf wieder mal an unsere Hörerinnen und Hörer. Habt ihr noch Ideen dazu oder Ergänzungen? Ja. Bitte mal gerne her damit, gerne auf unsere Webseite abgefahren-podcast.de unter diese Episode als Kommentar. Dann haben wir auch für die Nachwelt noch ein bisschen was zusammengetragen. Unser lieber Gast Frank, der nutzt das auch gelegentlich, was uns sehr, sehr freut. Frank.
Genau. Vielleicht noch, also aktiver Schutz. Ich habe mir nach dem Einbruch eine kleine Überwachungskamera eingebaut. Mhm. Die zeichnet auf, sobald sie Bewegung registriert. Die Bewegung kann man auch unterschiedlich empfindlich einstellen und speichert diese Clips sofort in der Cloud. Das ist noch eine Sache, auch wieder so Last Resort, ne? Also es verhindert nicht unbedingt den Einbruch. Mhm. Ich habe allerdings möglicherweise eine Chance, wenn die Diebe nicht zu sehr verkleidet sind, vermummt sind, sonst was, irgendwo noch was mitzukriegen. Das noch als vielleicht kleiner Nachklapp.
Tatsächlich habe ich mir auch im Nachgang zu unserer Einbruchsepisode, ich finde es so ein bisschen, ist mehr so Einbruchschutz als Diebstahlschutz, aber das ist ja nicht schlimm, also es spielt ja sehr eng zusammen. Habe ich mir auch so ein Ding gekauft und muss ganz ehrlich sagen, ich bin krass überrascht, wie gut das funktioniert. Ja, also die Kamera hat, glaube ich, 23 Euro oder sowas gekostet. Die kann sich drehen, sie kann hoch runter schwenken und sie kann auch einer Bewegung folgen. Und sobald du die, also wenn man sie auf die Eingangstür ausrichtet, was man vermutlich im Normalfall tun wird, dann ist es so, sobald man die Tür aufmacht, macht's Pling. Ja, also die Tür ist vielleicht eine Sekunde auf, dann macht's Pling, Person erkannt. Und also das funktioniert schon sehr zuverlässig. Wie gesagt,
du meinst bei dir am Handy macht's Bling, ne?
Genau,
nicht im Fahrzeug.
Ja, genau, richtig. Okay. Sorry, ja, habe ich nicht gut erklärt.
Ja, nur zum Klarstellen.
Ja, ja, genau. Also man hat dann ja eine App üblicherweise auf dem Handy. Das heißt, man braucht ja irgendwie auch Internet. Ne? Also ein Router im Fahrzeug wäre schon ganz sinnvoll. Und dann sendet die sofort diese Information, dass da was ist. Und genau, du kannst dann noch in der Cloud nachgucken. Das ist ja dann optional, dass man noch das in der Cloud dann entsprechend nach gucken kann. Ne?
So ist es.
Hast du nutzt den aber zu Hause, ne? Da, wo die 300 Tage sind, ne? Wo er 300 Tage steht, oder wirst du das auch unterwegs nutzen?
Also ich war jetzt ein bisschen ja auch mal unterwegs und da habe ich es unterwegs genutzt.
Okay.
Ja, ich habe das jetzt nicht fest verbaut, ich habe es einfach irgendwo hingestellt.
Ja. Also. Ist USB-Anschluss?
Nee, es hat so ein Netzteil, aber ja, also es sind, glaube ich,
5 Volt, ich denke jetzt daran, Volt, wenn du frei, also du stehst jetzt frei, also frei nicht, aber du stehst jetzt auf dem Stellplatz und du hast ja auch eine fette Batterie und sagst, okay, heute mal keinen Strom
Und dann? Es hat 9 Volt oder sowas. Ne? Das ist so ein ganz kleines Netzteil.
Mit ja, so einem, wie machst du es denn?
Mit so einem Hohlstecker. Da gibt es ja von 12 Volt auf 9 Volt oder so.
Okay, kein Problem. Okay, das heißt, du hast einen Adapter dafür.
Ja. Also ich habe es noch nicht so lang. Ich habe jetzt einfach den Wechselrichter angemacht, weil das war auch kein Problem. Aber ja.
Also meine hat USB-Anschluss. Mhm. Speichert die Dateien 30 Tage lang im Netz. Kostet allerdings für ein Gerät 30 Euro im Jahr. Für alle Kameras kostet das 100 Euro im Jahr. Aber das war es mir wert. Und ich habe die Kamera so fest verbaut, dass sie auch nicht direkt als Kamera erkennbar ist. Die tarnt sich in einer Schachtel, die da so rumsteht. Und vorm Rausgehen auch also auf dem Supermarktparkplatz eben den USB-Stecker reinschieben in die Buchse und fertig. Dann geht es sofort los.
Mhm. Ja, so. Das wäre so mein Ansatz wahrscheinlich auch.
Also bei meiner ist der Nachteil, dass die App keinen richtigen Alarm macht. Also meine ist von der Firma Tappo, das Modell heißt, glaube ich, Tappo, ist von TP-Link. Kennen wahrscheinlich einige von Routern und so weiter, die Firma. Mhm. Und ich habe keine Möglichkeit gefunden. Also wenn ihr die Info habt, gerne in die Kommentare oder an axel@abgefahren-podcast.de, dass man das so einstellt, dass die App an sich quasi Alarm schlägt, sondern die App benutzt den ganz normalen Benachrichtigungston, wo man wahrscheinlich 7000 Informationen von Polarsteps über neue E-Mails und neue Signal-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und sonst was kriegt. Also wo man das jetzt nicht unbedingt vielleicht dann reagiert. Das hätte ich mir noch gewünscht. Jetzt habe ich für die App einen speziellen Benachrichtigungston eingetragen, aber das ist trotzdem nur ein Benachrichtigungston und wiederholt sich dann auch nicht so. Das ist ein bisschen schade bei der App jetzt. Also du hast was anderes, Frank, ne? Du hast einen anderen Hersteller.
Blink wird, glaube ich, über Amazon vertrieben, aber es kommt letztendlich auch ein Benachrichtigungston hoch, aber da ich meistens mein Gerät oder mein Handy im Silent-Modus betreibe, ist das eben auch so eine Geschichte, ne?
Das ist ein bisschen schade, ne, dass die da nicht die Möglichkeit haben, da so einen richtigen Alarm rauszulösen. Ja.
Lass mich mal überlegen. Nee, das ist ja jetzt keine SMS, die kommt. Also zumindest bei Apple kann ich ja Notfallkontakte festlegen. Die schlagen auch durch, ja, wenn ich auf nicht stören habe. Und ja, da werde ich noch meine Titronic drauflegen, dass die auch wirklich durchbumst. Und dann macht die auch richtig Alarm. Dann ist die laut. Das erlebe ich bei meiner Tochter, wenn die mich mal beim Mittagsschlaf, beim Powernap anruft, obwohl ich auf stumm habe, dann falle ich auch aus dem Bett. Und das müsste man dann mit der T-Tronic auch machen. Aber die Blink ist tatsächlich nur eine App. Ja, und ich glaube nicht, dass man das weiter einstellen kann.
Ja. Das sind auch sehr spezielle Apps, die wirklich durchschlagen. Wir kennen es von einer Blutzuckermessung. Die schlagen dann knallhart durch. Egal, in welchem Zustand du bist, du kriegst den Alarm. Das ist auch gut so.
Ja.
Aber das sind, glaube ich, sehr spezielle Apps. Und ich glaube mal, das ist nicht ganz einfach für die App-Hersteller, das bei Apple zum Beispiel durchzusetzen.
Okay.
Also es muss schon einen ernsthaften Grund haben, weil ich kenne nicht viele Apps, die das können.
Was ich noch sagen wollte, was ein bisschen in Anführungszeichen nervig ist, ist natürlich, wenn man diese Kamera wohin stellt und sich dann im Fahrzeug bewegt, weil es dann natürlich pling, 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 Person erkannt macht. Und man kann diese Kamera dann, bei meiner kann man so Positionen festlegen, wo die sich hindrehen soll. Und da habe ich dann halt einfach irgendwie, dass sie die Rückwand irgendwie filmt und so eine Privacy-Position.
Da bewegt quasi sich dann nichts, oder was?
Genau, da bewegt du sich dann ja nichts.
Du kannst sie doch in den Alkoven drehen.
Ja, wie gesagt.
Nee, das hat andere Gründe. Nee.
Ich habe sie dann einfach zur Rückwand gedreht und aber das ist so ein bisschen, naja, also genau, da ist Franks Lösung gut mit dem USB, genau, dass er das USB einfach rauszieht und dann sendet sie logischerweise auch nichts mehr ohne Strom.
Genau.
Okay, gut, haben wir das auch. Frank, hast du noch einen geheimen Tipp?
Nee, im Moment nicht mehr. Muss schneller trinken.
Ich trinke schneller. ich habe das am Anfang schon gesagt, eigentlich hatte ich gedacht, ach komm, erstens ist ein Forster nicht unbedingt ein Luxusmobil und wer klaut schon einen Forster-Alkoven? Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht geringer, aber das konnte mir das LKA ja nicht beantworten, ob Alkoven quasi weniger geklaut werden als Kastenwägen. Das wissen wir also nicht und ich habe gedacht, naja, das Ding ist ja versichert, das ist ja Teilkasko an der Stelle. Das heißt, Teilkasko hat ja, glaube ich, ich denke mal wirklich fast jeder Wohnmobilbesitzer. Und dann kam mir der Gedanke, was erstattet denn die Teilkasko eigentlich? Und ich habe nachgefragt bei der RMV und die haben gesagt, dass sie im Total aus Schadensfall, auch bei Diebstahl des Fahrzeugs, wird der Zeitwert erstattet. Dieser legt im Schadensfall ein Gutachter fest. Das hat mir die RMV geantwortet. Das heißt, sie zahlen den Zeitwert und das ist Neupreis minus irgendwas, ja, was auch immer dann darunter geht. Es ist also nicht so, dass sie den Wiederbeschaffungswert zahlen. Das wäre nämlich okay, aber der läge deutlich über dem Neupreis, wahrscheinlich heute. Denn ich habe mein Fahrzeug ja vor der Corona-Krise gekauft. Und da waren die ja noch quasi billig, um es so zu sagen. Also beim Forster war der Neupreis, glaube ich, also der war dann auch immer in diesen Kategorien Alkoven unter 50.000 Euro und so. Das hängt ja immer von der Ausstattung dann im Einzelnen ab, das wisst ihr. Aber da gab es diese Kategorie bei Promobil noch Fahrzeuge unter 50.000 Euro. Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Und inzwischen kostet das Fahrzeug ja so um die 70. Das heißt, sagen wir mal einfach grob 50% teurer als damals. Und wenn von meinem Preis irgendwo 50.000 plus dann noch was runtergeht, dann lande ich vielleicht irgendwie bei 40. Und für 40.000 Euro kriege ich wahrscheinlich heute noch ein 10 Jahre altes Wohnmobil oder so. Habe ich nicht geguckt. Kann sein, ich kriege auch ein ganz tolles. Aber das war jedenfalls mein Ansatz, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich doch was gegen Diebstahl tun. So,
das ist das denn generell, dass sie einen Zeitwert ersetzen oder gibt es auch Verträge mit Wiederbeschaffungswert? Kann
jede Versicherung so machen, wie sie will, ne? Das ist ja klar.
Dann müsste man in das komische Kleingedruckte schauen.
Oder da das eben genau reingeguckt, auf, ja? Da hatte ich auch reingeguckt, da hatte ich auch was anderes gefunden, aber ich habe da nochmal angefragt und diese Antwort bekommen.
Okay.
Ich habe auch heute nochmal nachgefragt, ob sie denn, die haben so einen Nachlass bei der RMV für die Titronic mit Wegfahrsperre, oder für die Titronic-Alarmanlage, 5% von der Prämie, kriegt man einen Nachlass. Ob sie das denn auch bei anderen Sachen machen, und da wurde mir auch nochmal gesagt, dass sie das ausschließlich bei Titronic machen, nur mal so als Info, falls ihr irgendwas verbaut, da zählt für die RMV nur Titronic. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich den Punkt Wertgutachten. Also wenn das Ding erstmal weg ist, ist natürlich so ein Wertgutachten ziemlich schwierig. Wenn man jetzt beispielsweise, Frank hat ja sehr umfangreich sein Fahrzeug umgebaut. Also
ja, aber ist alles dokumentiert.
Ja, das ist ja gut so. Ja. Aber ja. Ich glaube, wir können allgemein sagen, dass Versicherungen nicht davon leben, besonders großzügig zu sein. Ja, oder? Also das ist nicht das Geschäftsmodell von Versicherungen.
Sage ich nicht zu, meine Frau arbeitet bei einer Versicherung.
Ja, aber grundsätzliche Geschäftsmodell, die wollen ja schon Geld verdienen, das ist auch okay so.
Natürlich.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt eben besonderen guten Zustand hat von einem Wohnmobil oder besonders tolle Sachen da eingebaut hat und so, das ist schon, muss man schon dann auch gut dokumentiert haben.
Das sollte man vor allen Dingen im Vorfeld machen. Weil das habe ich nämlich geklärt, als ich die Lithium-Batterie eingebaut habe, die ja nicht ganz so preiswert war. Und habe ich mit denen gesprochen und gesagt, müsst ihr das jetzt wissen? Ja, ja, wir brauchen aber nur eine kurze Info, dass das jetzt verbaut ist. Also in dem Fall war, und ich bin auch bei der RMV, haben wir das kurz geklärt. Einmal E-Mail, Achtung, da ist jetzt eine Lithium-Batterie drin. Dadurch steigt der Wert des Fahrzeugs natürlich ein wenig. Also sowas sollte man im Vorfeld machen und nicht nachher sagen, ja, ich habe aber schon verbaut gehabt, wenn da irgendwas passiert ist. Genau, ist für die auch wichtig. Fanden die wichtig.
Gab auch den Tipp mal, dass man da ein Wertgutachten machen lassen könnte. Ob das jetzt immer lohnt, weiß ich nicht. Das kostet natürlich auch ein paar hundert Euro, so ein Wertgutachten machen zu lassen. Ja. Genau. Das war das, was ich mir so zum Thema Versicherung notiert hatte. Jo. Und dann gibt es noch einen Punkt, nämlich, wenn das Fahrzeug dann in einem Nachbarland wiedergefunden wird, dann ja möglicherweise auch nicht in einem Tip-Top-Zustand oder man kann nicht unbedingt innerhalb von 2 Stunden bei seinem Fahrzeug sein. Das kann ja ziemlich weit weg sein. Und dafür müsstet ihr mal schauen, viele von euch haben wahrscheinlich so einen Pannenhilfe- oder Schutzbrief oder was in der Richtung abgeschlossen. Da gibt es üblicherweise auch eine Regelung für das Unterstellen von Fahrzeugen und ja, also so ein Kostenschutz quasi für wiederaufgefundene Wohnmobile. Das ist in einigen Tarifen drin und in anderen wahrscheinlich nicht und so, aber das ist ja Vertragsfreiheit. Aber das ist auch nochmal ein Aspekt vielleicht, dass man dann nicht irgendwie 500 Euro zahlen muss dafür, dass es auf irgendeinem Parkplatz stehen durfte. Ja.
Interessant, wusste ich auch nicht. Ja. Habe ich mir gerade aufgeschrieben. Mhm. Danke.
Und was ich mich gefragt habe, aber was ich tatsächlich auch nicht weiß, irgendwo müssen diese geklauten Womos ja auch hin. Also die leben ja nicht davon, die zu klauen, sondern die wieder zu verkaufen, denke ich mal. Und da habe ich mir nur so gedacht, wenn man so ein richtiges Schnäppchen findet, irgendwie bei mobile.de oder so, dann muss man
vielleicht doch
ein bisschen skeptisch sein, warum es ausgerechnet so ein Schnäppchen ist. Und vielleicht ist es nicht so ein gutes Schnäppchen. Also irgendwie müssen die ja irgendwo hin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle zerlegt werden und so weiter in Einzelteilen dann weiterverkauft werden. Das kann ich mir nicht vorstellen bei 500 Fahrzeugen oder so.
Ja, generell das Thema Kauf oder Verkauf ist sowieso ein heißes Eisen. Da könntet ihr auch mal eine Folge drüber machen.
Ich will doch gar nicht verkaufen.
Wenn wir ein Wohnmobil kaufen, dann machen wir das.
Ja, also wenn wir neu kaufen und das alte verkaufen, dann machen wir ein Thema. Nee, Moment, möchte ich nicht verkaufen.
Nee, ich auch nicht.
Nein.
Okay, dann hatten wir noch Nachtrag zum Einbruchschutz. Das war diese Videoüberwachung mit den Kameras, genau. Und dann hatten wir nochmal, das haben wir in der letzten Episode aber auch schon angesprochen, das Thema Türketten. Da gab es so einen Facebook-Post, das wollen wir hier nur nochmal der Vollständigkeit halber bringen, weil das vielleicht ihr die letzte Episode nicht gehört habt. Da gab es so einen Facebook-Post, dass diese Türketten ausgerissen sind. Da hatte ich auch den Hersteller zitiert, der gesagt hat, naja gut, also üblicherweise halten diese Verschraubungen 2 Tonnen aus und das ist mal nicht so eben kurz mit einem dicken Finger irgendwie aufgebracht. Also wissen wir nicht, ob es in jedem Einzelfall hält. Vielleicht war es ja auch ein Herstellerfehler oder irgendwas. Oder da wurden irgendwelche Werkzeuge eingesetzt oder ein anderes Fahrzeug oder was. Also klar, natürlich kriegt man jede Tür auf. Ne? Ich glaube, das steht außer Frage.
Das habe ich noch auf meiner Videoliste stehen als Wunsch. Ich habe tatsächlich einen Schrotthändler oder zwei Schrotthändler gefunden, die also Schrott-Ducatus haben, wo man sowas ausprobieren könnte. Der erste hat mir abgesagt, er möchte das nicht bei ihm auf dem Gelände. Den zweiten habe ich noch nicht kontaktieren können, weil mir einfach die Zeit ausging. Aber ich fand das sehr interessant, das Thema, denn ich bin ja auch so ein Türkettenverfechter. Der Hersteller der Türketten hat schon gesagt, ja, kann ich dir zur Verfügung stellen, eine Türkette, sagst mir für welches Baujahr und dann probieren wir das aus. Und selbst ein Zugkraftmesser habe ich schon bei einem großen Internetwarenhaus gefunden, wo ich auch bereit wäre, durchaus mal 30, 40 Euro zu investieren, um zu schauen, mit wie viel muss ich denn daran ziehen, dass ich da irgendwo einen Schaden anrichten kann. Aber ich finde das Thema total interessant. Mhm. Es gab ja auch bei dem Facebook-Post ein paar Fragezeichen, wollen wir nicht, glaube ich, näher darauf eingehen, aber das wäre mal interessant zu wissen, taugt das was oder nichts?
Ja, ja. Und du wolltest dein Wohnmobil dafür nicht zur Verfügung stellen, damit es noch realistischer ist, Frank?
Doch, sehr gerne. Wie war das mit den Versicherungen? Hast du da nochmal die Internetadresse?
Kannst dahinter sagen, wurde eingebrochen.
Ja, sehr gut, geht doch.
Geht auch.
Der Axel hat für alles eine Lösung.
Ja. Wahnsinn. Ja, der hat ja auch dafür gesorgt, dass ich zum Podcast-Treffen kommen kann.
Ja.
Ja, weil mein anderer Auftrag ist perdu. Ja, der Auftraggeber hat mir abgesagt. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Legt euch bitte nicht mit Axel an. Auch die ihr zuhört, jetzt das Gerät nicht mehr anfassen, das ist bestimmt irgendwie... Ja, ne, geht bestimmt danach was kaputt.
Das rufe ich jemanden an und dann läuft das. Okay, wunderbar. Habt ihr noch was? Wir haben jetzt schon deutlich mehr als eine Stunde voll mit dem Thema. Ich glaube, das ist schon sehr umfangreich. 1,5 sind's.
Nee, nicht mehr.
Nö, es wird dann gegebenenfalls noch Ergänzungen geben und hoffentlich auch die eine oder andere Rückmeldung. Da freuen wir uns schon drauf. Die werden wir dann in einer der nächsten Episoden gerne, gerne nachreichen.
Thomas, Rückmeldung ist ja ein super Thema, oder?
Es ist ein super Thema, weil wir ja so, so glücklich sind, wenn wir iTunes-Rezensionen bekommen. Das ist ja so unser Lieblings-Feedback-Kanal, wobei E-Mail-Rückmeldungen sind auch ganz toll und Kommentare auf unserer Webseite ebenso. Also wir lieben eigentlich alles. Aber wir haben beim letzten Mal auf iTunes-Rezensionen hingewiesen und da sind wieder zwei neue reingekommen, was uns sehr, sehr freut. Ich lese einfach mal die erste vor. Bei der zweiten könnt ihr entscheiden, ob ihr sie vorlesen wollt, weil die ist ein bisschen länger. Aber die erste ist schnell vorgelesen. Axel, Jan und Thomas, ihr Lieben, ich mag euren Podcast wirklich sehr. Für mich als Einsteiger ist euer Mix aus Reiseberichten und technischen Sachen genau das Richtige. Macht bitte weiter so, viele Grüße. Aus Rochlitz in Mittelsachsen. Von Markus, vielen Dank, Markus, für die iTunes-Rezension. Freut uns wirklich sehr.
Ja, vielen Dank.
Andreas, dem hat die Toskana-Episode gut gefallen. Danke, Andreas, für deinen Kommentar. Und jetzt hat Thomas doch
die jetzt habe ich doch den Ball bekommen. Eine lange iTunes-Rezension. Ich fasse die einfach mal zusammen. Und wir bedanken uns bei Kreativkleber. Und es geht einfach darum, um den Wunsch, vielleicht mal eine Episode zum Thema Erwerb/Finanzierung eines Womos zu produzieren. Das ist nämlich ich weiß gar nicht, ob es ein Hörer oder Hörerin ist, wie auch immer, ein Thema, was denjenigen sehr interessiert. Und ich finde das eine ganz gute Anregung, ganz gute Idee. Werden wir mal mit in unsere eventuellen Themen mit aufnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwann mal was zu hinbekommen. Ein ziemlich langer Text als Rezension. Vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Leipzig.
In Spotify haben wir auch Rückmeldungen bekommen. Und zwar schreibt Alo, schreibt, in Norwegen gibt es im Übrigen die App UT, die wunderbar alle Wanderwege in Norwegen anzeigt. Thomas, also wenn du nochmal Wanderwege in Norwegen suchst.
Oh ja.
Die App UT ist dann...
Ist gesetzt, ja.
Gesetzt, genau. Dankeschön
für den Hinweis. Gerne mitnehmen, den Tipp. Ja, genau. Vielen Dank. Und Andrea fragt auf Spotify, hallo, wie schreibt sich der Campingplatz mit den vielen Rutschen in Frankreich, Mittelmeer? Fragezeichen.
Und da kommen wir zu einem echten Nachteil dieser Rezensionen. Wenn ihr das auf unserer Homepage kommentiert oder fragt, dann können wir euch auch antworten auf unserer Homepage. Das tun wir auch. In Spotify kann man tatsächlich nur Lobhudelei oder sowas machen. Da kann man als Produzent nicht antworten. Also wir können da nichts reinschreiben. Den Campingplatz, den findet man in der Episodenbeschreibung oder auf unserer Webseite. Oder man kann uns natürlich auch eine Mail schreiben an echt@abgefahren-podcast.de oder man findet uns über Instagram @abgefahrenpodcast. Kann uns da über Direct zum Beispiel eine Nachricht schreiben. Aber wenn man bei Spotify etwas fragt, dann wird man von uns, außer vielleicht jetzt so im Podcast, niemals eine Antwort kriegen, weil wir nicht antworten können. Geht technisch nicht. Ja.
Aber prima, dass du es gesehen hast, Axel. Ich habe das sogar nicht gesehen. Also da müsst ihr uns auch mal nachsehen, wenn wir dann auf diesen Kanälen vielleicht den einen oder anderen Kommentar übersehen sollten. Bei iTunes-Rezensionen kriegen wir mittlerweile über einen Dienst, den wir nutzen, wo wir eine Zusammenfassung auch über die Statistik bekommen, kriegen wir eigentlich mit, wenn es Rezensionen gibt und Kommentare auf der Webseite sowieso. Da bekommen wir nämlich eine Mail zu. Und bei Instagram sehen wir es eigentlich auch. Nicht, dass wir die wahnsinnigen Instagrammer sind, aber so, wir gucken doch schon mal. Wir teilen uns ja den Account, das auch mal als Info. Also wundert euch nicht, irgendeiner von uns dreien wird dann irgendwie antworten. Wir teilen uns den
Account. Das muss nicht immer der Richtige sein.
Ja, genau. irgendjemand wird antworten.
Ja. So, wie heißt jetzt dieser Campingplatz mit den Rutschen, der, wo Andrea fragt, auf Spotify?
Der hat offiziell einen sehr langen Namen. Das war ja Village, also Yellow Village in Sérignan Plage. Aber der hat ein offizieller Name, ist deutlich länger. Ich habe nachgeguckt in der Episodenbeschreibung. Ich habe also Frankreich eingegeben bei uns auf der Suche. Oben rechts gibt es ja so ein Suchfeld, wie bei den meisten Webseiten, Frankreich. Und dann findet man Frankreich im Sommer. Das passt schon mal ziemlich gut. Und in der Episodendings ist er auch drin. Genau, also man findet ihn da.
Wunderbar.
Perfekt.
Ja.
Ich glaube, das war's, oder?
Mhm, genau. Herzlichen Dank, Frank, für deine viele Zeit und den guten Input, den du uns mitgebracht hast.
Danke nochmal für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht, ja. Und sehr, sehr dauert sehr nicht mehr lang, dann sehen wir uns endlich wieder persönlich.
Ja, ja.
Sehr schön.
Dann können wir all diese Dinge nochmal live durchgehen, oder? Dann schauen wir uns mal deine Errungenschaften an. Ich bringe
eine Brechstange mit. Genau.
Ja, und dann testen wir mal Türketten, ob die halten.
So ist es. Ob die bei mir besser halten oder bei dir, Thomas.
Ja. Ich mache das mit dem Jammer. Ich probiere den Jammer dann
oder aus. Oder Lenkrad durchsägen, cool. Könnten wir auch mal machen.
Genau, da hatten wir auch einen Fachmann sehr am gerne. Werk, ne, glaube ich. Ne? Ja, genau.
Okay.
Ja, cool. Nochmal, danke. Und jetzt draußen alles abschließen, alle Alarmanlagen scharf. Wir gehen in die Nacht und ich glaube, wir können mehr oder weniger ruhig schlafen.
Auf jeden Fall.
Und dann hoffen wir mal, dass unsere Fahrzeuge zum Podcast-Treffen dann auch noch alle da sind.
Immer eine Handbreit Wegfahrsperre im Wohnmobil.
Genau. Immer einen Balken mobile Verbindung auf dem GPS-Tracker.
Eine Handbreit GPS-Tracker im Fahrzeug.
Okay, ihr habt gewonnen. Wir nehmen eure.
Alles klar. Macht's gut.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.